Ich bin Toni Hohlfeld, Mitinhaber des Restaurant Jante mit der Mona Schrader, die heute zu Gast bei dir ist. Gleichzeitig Lebensgefährte und Vater des gemeinsamen Kindes. Wie sie jeder kennt, ist sie eine absolute Frohnatur. Ich darf mich glücklich schätzen, sie noch zu Hause zu haben und mit ihr schon Jahre verbracht zu haben. Was ich natürlich extrem schätze an ihr, ist ihre lustige, unaufgeregte, ehrliche Art, ohne sich zu verstellen, ohne irgendwelche Blümchen drüber zu legen oder. Also, ob man es glaubt oder nicht, ist sie halt wirklich so, wie sie ist. Alles, was dieses ganze Restaurant-Sommelier-Getue angeht, da können sich andere irgendwie ihre Meinung bilden. Für mich ist sie die großartigste Gastgeberin, die beste Sommelier, die wir uns hier nur wünschen können. Und natürlich die beste Mutter, die es gibt. So viel Herzblut und in alle Richtungen und sich so zu so zerreißen und für alle da zu sein und immer ein offenes Wort zu haben. Und auch wenn es anderen schlecht geht, wie oft sie das belastet. Und das erfahre ich natürlich dann auch immer und wie oft sie sich da Gedanken macht. Sowas gibt es, glaube ich, selten. Ich kann mich nur glücklich schätzen, sie an meiner Seite zu haben, weil sie mich auch immer wieder motiviert, auf den richtigen Weg bringt und auch beim klaren Kopf bleibt. Und somit ergänzen wir uns natürlich. Ich kann nur meinen absoluten Hut ziehen. Ich glaube, jeder, der in der Gastronomie arbeitet, egal auf welchem Niveau und zu Hause Familie hat, Kinder hat und allem gerecht werden will, weiß, wie anstrengend das ist. Und ich kann nur sagen, mit welcher Bravour und Laune und guter Laune sie das meistert, ist bemerkenswert. Und mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ich freue mich, noch viele, viele Jahre zusammenzuarbeiten, zusammenzuleben mit ihr, weil sie bringt uns nur alle voran, sie macht uns alle glücklicher, sie bringt den Spaß mit dazu. Und das ist eigentlich das, was Mona ist. Eine Spaßkanone, die auch noch ein bisschen Ahnung von Wein hat.
Danke, lieber Toni. Das waren wirklich super liebe, super herzliche Worte, sehr anerkennende Worte. Und nach dem Podcast, glaube ich, kann jeder deine Worte fühlen. Danke für dieses tolle Intro. Und ein herzliches Willkommen an euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier. Die interessantesten Weinkellner, in diesem Fall Weinkellnerin, unserer Zeit. Und ja, wie ihr schon gehört habt, wie ihr wahrscheinlich schon in der Ankündigung gelesen habt, ist unsere heutige Gästin Mona Schrader aus dem Jante in Hannover. Und Mona ist lebendig, Mona ist
außergewöhnlich.
Und in all diesem Spirit, in all dieser Energie, in all dieser Strahlkraft steckt so viel Liebe für den Beruf, für den Wein, für ihre Gäste. Und genau das spürt ihr, wenn ihr Mona zuhört.
Natürlich wurde sie nicht ohne Grund mit dem Michelin Service Award im Jahr 2023 ausgezeichnet. Und im gleichen Jahr, im Jahr 2023, zur Sommeliere des Jahres von der FAZ bzw. FAS gekürt. Warum das so ist? Geht bei ihr essen, dann wisst ihr warum. Und oder, ich hoffe natürlich, dass ihr ein Gefühl nach den nächsten 2,5 Stunden dafür bekommt, was Mona so großartig macht.
Bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und natürlich dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und auch für die wirtschaftliche Unterstützung ganz, ganz herzlich bedanken. Denn dank ihnen ist sie heute hier. Herzlich willkommen, liebe Mona Schrader! Wärst du lieber auf der anderen Seite der Nahrungskette? Jetzt nach 10 Jahren, ihr habt ja 10-jähriges Jubiläum,
ja.
Nach Revue passieren, fändest du es einfacher, angestellt zu sein oder selbstständig?
Ah, das ist schwierig. Also, ich muss sagen, ich würde nichts anders machen. Ich würde alles genauso machen, wie ich es gemacht habe, jeden Schritt. Es ist natürlich in der jetzigen Zeit, in den letzten, sage ich mal, 5 Jahren schwierig. Die ganze wirtschaftliche Situation, die Verantwortung, die wir natürlich unseren Mitarbeitern gegenüber haben, jeder Selbstständige in Deutschland. Es ist hart. Also man kämpft wirklich, muss man so sagen, ums Überleben. Also wir sind ja, wir sind am Limit, ne? Also das ist, man stellt sich oft die Frage, ja, was ist, also welche, oder beziehungsweise man stellt sich dann die Frage, was ist jetzt einfacher, also für mich jetzt persönlich, welche Seite wäre für mich jetzt einfacher? Wenn ich im Angestelltenverhältnis wäre, könnte ich dann auch ruhig schlafen, wenn ich wüsste, meine Chefs sind in der Situation, wo sie in einer wirtschaftlichen Krise sind und ich ja auch irgendwie Teil des Unternehmens bin und ja auch alles dafür tue für dieses Unternehmen und ja auch irgendwie ein Familienmitglied. Also ich war ja auch schon mal im Angestelltenverhältnis und habe ja auch alles für dieses Unternehmen getan oder für diesen Betrieb und habe auch genauso mitgefühlt, wenn es, und das Unternehmen, wo ich vorher war, war auch dann zum Ende hin, wurde es schwierig und da habe ich das genauso gefühlt und da habe auch genauso unruhig geschlafen. Und jetzt bin ich im Arbeitgeber, auf der Arbeitgeberseite. Und die ersten 7 Jahre waren grandios und ich hatte immer im Hinterkopf, und Toni genauso, es kommen auch mal andere Zeiten. Also es kann ja nicht das Leben lang so weitergehen. Und dann kam halt Corona, jetzt diese ganze andere Weltsituation, was natürlich alles verändert. Und wir sind ja nicht alleine. Also es ist ja jeder, jedes Unternehmen in Deutschland kämpft auf seine eigene Art und Weise, ne? Und deshalb ist es eigentlich schwierig zu beantworten, welche Seite ist da besser. Ich glaube, das ist einfach der Charakter selber, der da anders mit umgeht. Weißt du, was ich meine? Es gibt Angestellte, total, die sagen, ach, das ist mir eigentlich egal, ich kriege monatlich mein Gehalt und lebe mein Leben. Und es gibt Angestellte, die sagen, oh krass, ich fühle euch und es ist schon krass, wie ihr damit umgeht und trotzdem alles tut und so weiter. Und ich glaube, es gibt auch genauso Arbeitgeber, die sagen, ist mir eigentlich scheißegal, ich ziehe ja mein Ding durch und ja, wenn es halt nicht funktioniert, dann schmeiße ich halt Mitarbeiter raus. Und
was aber rein aus dem Verständnis heraus ist so hart im Augenblick? Also ist es, dass die Leute nicht mehr ausgehen wollen? Ist es, dass der Kostendruck so ist? Ist es, dass du so viele Regularien hast, dass du nicht mehr vom Schreibtisch wegkommst?
Nee, es sind Kosten, die uns alle auffressen. Es sind Ausgaben, die uns alle auffressen. Und da spreche ich für die Allgemeinheit, da spreche ich für den Konsument, da spreche ich für uns als Selbstständige, die natürlich auch Fixkosten haben, alles wird teurer. Wir werden im, also wir haben unglaubliche Steuern, die wir zahlen müssen. Also wir zahlen ja auf alles Steuern, auf alles. Und dann kommen natürlich, man darf nicht vergessen, wir sind in einer Branche. Wir bekommen einen, ich sag jetzt mal einen Rohstoff, der wird verarbeitet. Der geht hier, du bekommst eine Ware, also nehmen wir jetzt mal einen Fisch. Der kommt in die Küche und geht nochmal durch 6 Hände, wird verarbeitet und geht dann nochmal durch die Kellnerhand, bis er an den Tisch kommt. Und dann wird eventuell nochmal der Wein dazu serviert. Das heißt, du hast nochmal eine Person. Also das heißt, du hast ja dann nochmal 5 Mitarbeiter, die du bezahlen musst für 1-2 Produkte. Also weißt du, was ich meine? Es summiert sich ja. Also die Personalkosten sind ja für ein Produkt, für 2 Produkte enorm, die du nochmal raufrechnen musst. Anders wie du jetzt zum Beispiel bei einem Juwelier hast. Da hast du ein Produkt, was du einkaufst und dann direkt verkaufst. Das heißt, du hast den EK-Preis und errechnest dann den VK-Preis. Und bei uns ist es so, dass du ja da ganz andere Kosten hast. Du hast den EK-Preis von dem Produkt und hast dann aber nochmal 8 Köpfe an Personalkosten, die du ja da nochmal raufrechnest. Plus die ganzen anderen, also weißt du, was ich meine? Also du hast halt ein Gericht, was du kreierst. Du hast eine Mannschaft nochmal dahinter. Ich glaube, das ist für viele Leute anders zu verstehen. Sie sehen den Menüpreis, verstehen aber die Kalkulation dahinter nicht.
Im Prinzip stimmt das, trifft ja in dem Sinne, wenn du dieses Beispiel mit dem Juwelier nehmen würdest, ja rein auf die Küche zu.
Ja.
Aber beim Wein kalkuliert man ja auch nicht anders. Also beim Wein geht man ja auch hin und nimmt einen ähnlichen Aufschlag oder viele nehmen einen ähnlichen Aufschlag wie bei der Küche. Aber da habe ich ja eigentlich auch nur ein Handelsprodukt, was ich irgendwo einfach durchreiche. Ich kaufe es ein, tue es in irgendein Regal, nehme es raus, schenke es aus, bumm, fertig.
Naja, nicht ganz. Du hast das Glas dazu, du hast die Erklärung dazu, du hast die Beratung dazu. Das heißt, du musst deine Mitarbeiter schulen. Eventuell kommen sie schon geschult zu dir. Sie fordern natürlich dementsprechend auch ein Gehalt. Du hast hochwertige Gläser, du hast dementsprechend nochmal eine hochwertige Karaffe, du hast hochwertige Eiskühler, du hast Eis, wo der Wein drin gekühlt wird und so weiter und so fort. Ne? Also es ist, super. Ja, das sind alles so Sachen, die halt da auch nicht mit einberechnet werden. Es ist alles selbstverständlich, dass du aus einem 65 Euro Glas trinkst, was dann eventuell auch nochmal am Ende des Abends mitgenommen wird, weil es so wunderschön ist. Ja, also das sind alles so Sachen, ja, die halt auf dem Niveau, und wir sind halt ein Luxusprodukt. Ja, wir sind ein Luxusprodukt, weil wir einfach Luxuspreise nehmen. Na, es ist anders, wir sind keine, obwohl mittlerweile ja auch schon eine Pizza 20 Euro kostet, aber ne, wir sprechen hier von einem Luxusprodukt. Genauso wie eine Halskette oder sonst was. Ne? Das sind einfach Sachen, die jetzt nicht lebensnotwendig sind. Man gönnt sich das. Aber wir kalkulieren anders und dementsprechend müssen wir uns auch anders rechtfertigen für das, was wir tun. Und das ist halt einfach, glaube ich, ein großer Faktor, was natürlich, wenn sobald der Mensch oder auch gerade der Deutsche anfängt, in Panik zu geraten, weil einfach die Kosten steigen, die Fixkosten wie Einkaufen, Lebensmittel, Unterhalt und so weiter, Strompreise, er natürlich an sowas anfängt zu sparen und sich sagt, naja gut, das brauche ich jetzt eigentlich nicht, dann aber wiederum sagt, ah, schade, das Restaurant, wo wir ja immer unseren Geburtstag gefeiert haben oder Hochzeitstag, ach, das gibt's ja jetzt auch nicht mehr. Was ist denn hier eigentlich los? Also weißt du, was ich meine? Das sind immer so Sachen.
Total.
Ja, und das ist.
Findest du es gut, dass man darüber spricht, über Kalkulation und das so offenlegt und darlegt? Und vielleicht darf ich meine Frage noch ergänzen, weil ich finde es insofern teilweise in der Tat dramatisch. Ich glaube, bei euch kosten Viergang kosten 140 Euro. Wenn du die Mehrwertsteuer einfach mal wegnimmst, dann bist du da bei 120 Euro, dann 50% Wareneinsatz vielleicht, wenn es mal irgendwie nicht ganz so optimal läuft, dann bist du da bei 60 Euro, die du noch übrig hast. Und von diesen 60 Euro muss ein Tisch den ganzen Abend mehr oder weniger belegt werden. Es muss Tischwäsche, nee, habt ihr ja nicht, keine Tischwäsche, aber zumindest eine Serviette dann irgendwo, dann ein paar Gläser. Ja. Etc., etc., ein paar Leute bezahlt werden und Strom, naja, Musik, genau. Tralala.
Und dann darfst du ja nicht vergessen, es ist ja, der Gast verbringt bei uns im Durchschnitt 4 bis 6 Stunden. 4 bis 6 Stunden.
Und das runterrechnest, also du hast diese 60 Euro, die du dann runterrechnest auf 6 Stunden oder 4 Stunden, bist du bei pro Stunde 10 Euro, was irgendwo noch dann verteilt werden
das
muss.
Das ist schon unter Mindestlohn, ne?
Ich finde das manchmal schwierig, wenn man es so verschweigt und sagt, dann wird die Idylle weggenommen. Die Idylle eines Restaurants, wo man hingeht und alles ist schön. Ja. Aber es wird ja auch nicht subventioniert, wie manchmal, keine Ahnung, Kunst wird ja subventioniert, was ja auch richtig und gut ist, wenn man es dann zu fairen Preisen anbieten kann. Aber es wird halt Gastronomie nicht. Es ist ja ein Wirtschaftsunternehmen. Ja. Und da...
Ja.
Also sollten wir mehr darüber reden, was eigentlich kalkuliert werden muss oder eigentlich nicht, weil das ja jeder irgendwo...
Ja, also meine Erfahrung ist, umso mehr du darüber redest, der Gast will das eigentlich auch gar nicht hören. Also das beste Beispiel ist ja die Corona-Zeit. Ne? Wir hatten dann wieder auf, die Gäste kamen rein, ach und, wie geht's Ihnen? Ne, eine ehrliche Frage und du antwortest da mal ehrlich und sagst, uns geht's nicht gut. Ach, das wird auch schon wieder. Also es wird gleich, ja genau, es wird gleich runtergespielt. Es wird direkt runtergespielt. Ja. Also es ist gleich, es will keiner hören. Es will, also es wird gefragt, aber die ehrliche Antwort will keiner hören. Und das ist halt eigentlich auch erschreckend. Und wir haben uns auch damit abgefunden, dass wir sagen, ja, ganz ehrlich, eigentlich ja, brauchen wir auch gar nicht mehr ehrliche Antworten, weil am Ende ist es der Gast möchte hierher kommen, will einen schönen Abend haben, ja. Und du tust natürlich alles dafür und er hat auch ein Recht darauf. Es sind unsere Probleme und wir müssen damit fertig werden. Und ich glaube, die Medien und die alle anderen und auch wir sind schon etwas lauter geworden. Es führt ja gar keinen Weg drum rum und wir sehen es ja auch. Also die Restaurants schließen. Wir haben einen unglaublichen Mangel in der Branche an Personal und das nicht nur in der Branche, überall, weil einfach auch Ängste da sind. Die Leute sagen, ich brauche im Dienstleistungsbereich nicht mehr arbeiten, weil ich ja keinen sicheren Arbeitsplatz habe. Ich brauche einen sicheren Arbeitsplatz, um natürlich auch meine Kosten decken zu können. Und somit wird dann natürlich in Bereichen angefangen, wie ja als Paketbote oder wie auch immer, wo du natürlich ja bessere Chancen hast, einfach dort sicher arbeiten zu können. Und was ich jetzt gar nicht abwertend meine. Ich meine, ich verstehe die Leute auch. Ich verstehe sie, weil ja, du ganz anders kalkulieren kannst auch mit deinem Leben, ne, und mit deinem Lebensstand. Manche haben natürlich auch schon Familien und müssen oder müssen Unterhalt zahlen oder wie auch immer. Und das haben wir hier auch erlebt, ne? Also auch im Freundeskreis. Wir sind natürlich auch mit Kollegen befreundet, wo du da ja Angestellte hattest, wo sie gesagt haben, ich kann das, ich diese Ungewissheit, das ja kann ich, das ertrage ich auch nicht.
Aber mehr. Hat man so eine Ungewissheit? Also in der Gastronomie werden ja Leute gesucht. Von dem her kann ich ja davon ausgehen, dass ich
ja,
zumindest
aber du darfst, Job aber das ist werde. Halt das. Es ist ein Auf und Ab. Der du hast in der einen Woche hast du so viel zu tun und in der nächsten Woche stehst du wieder da und denkst dir, wo seid ihr denn alle? Und das ist ein großes Problem und somit kannst du natürlich auch nicht, du kannst ja nur mit Aushilfen arbeiten. Weißt du, was ich meine? Du kannst ja nicht keine festen Angestellten einstellen, weil du nicht weißt, was erwartet dich die nächste Woche. Dann hast du Stornierung, dann ist die nächste Krankheitswelle da. Ja, dann stornieren die Leute, weil sie krank sind. Was willst du denn machen? Bringen sie mir ihren gelben Schein, ich möchte den gern sehen. Es funktioniert ja nicht. Also du kannst den Leuten ja auch nicht vorwerfen, weil sie krank sind, dass sie ihren Tisch nicht wahrnehmen und du leere Tische hast und somit da die Gehälter von den Mitarbeitern nicht zahlen kannst. Jetzt mal dramatisch ausgesprochen, ja. Aber das ist einfach, das ist ein großes Problem. Und da rede ich nicht nur von uns, da rede ich, glaube ich, von vielen Kollegen, die, glaube ich, genauso denken. Ja? Also es ist einfach, ja, es ist wirklich, wirklich schwierig. Und ich glaube, glaube ich, spreche ich auch für alle. Ein großer Punkt ist einfach die Mehrwertsteuer. Also als sie uns die wieder erhöht haben, da haben sie uns allen das Genick gebrochen, weil auch da viele Gäste das auch gar nicht auf dem Schirm haben, dass wir, kein Außerhausgeschäft haben, da volles Met die 19% zahlen und alle, die im Außerhausbereich tätig sind, ja, ihre 7% zahlen und das ist, ich meine, wir sprechen da über große Summen.
Ja, auch für eine Situation, wo du eben den vorhin angesprochenen Fisch für 7% einkaufst und in der Situation, wenn er verarbeitet wird im Haus und irgendwo ausgeschenkt wird, du 10% noch dazu rechnen musst und 10% sind ja 14 Euro dann bei euren 140 € Menü.
Und
14 Euro, die du mehr oder weniger einfach dann durchreichst und
wie gesagt, unsere Lieferanten, die mit Autos kommen, ne, die ja da auch ihre Steuern auf ihre Autos und Abgas und keine Ahnung was immer wieder draufzahlen. Die hauen die Preise, also die das Geld natürlich auch auf die Ware drauf, weil die ja auch zusehen müssen, dass sie mit dem Arsch an die Wand kommen, ja. Und das ist natürlich, das merken wir auch. Also wie gesagt, die Produkte steigen, ne? Unsere Warenkost, alles steigt an. Und wir wissen halt nicht, wohin. Wir können das nicht jedes Mal auf den Menüpreis hauen. Also dann müsst.
Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was ein vernünftiger Menüpreis für euer Viergänge-Menü wäre? Würdet ihr alles komplett durchkalkulieren und ihr würdet?
Dann wären der vier.
Das darf man halt, finde ich, auch irgendwo.
Dann wären wir beim Viergang bei 200 Euro und beim Siebengang bei 400 Euro. Mhm. Ja, aber wer zahlt das? Also wir sind ja kein Drei-Sterner.
So. Ja, ich finde aber manchmal so eine Überlegung einfach, was würde es realistischerweise kosten, dass wir auch unsere Angestellten einigermaßen ordentlich auch ihrer Qualifikation entsprechen oder ihrem Lebensweg entsprechen, dann irgendwo bezahlen können.
Ja, das tun wir.
Im Laufe einer Karriere.
Genau, das tun wir und das ist ja das. Ne? Also Personalkosten, das sind natürlich, das ist das, was uns alle auffrisst. Das ist halt einfach, also wir zahlen ja brutto, ne? Das ist ja das, was viele auch nicht checken. Also nicht netto ist das, was bei uns runtergeht, sondern brutto. Und das ist natürlich auch ein großer Punkt. Also ich glaube, die Endsumme, das sind halt einfach. Aber wie gesagt, die unsere Mitarbeiter sind das natürlich auch wert. Ja, aber dementsprechend muss da halt auch das gewisse Geld auch reinkommen, um das halt bezahlen zu können. Wir tun alles, also wie gesagt, wir lassen uns immer was einfallen, wir gehen auf unsere Gäste ein, wir gucken, wie verhalten sich unsere Gäste, was wollen sie gerade. Jetzt sind wir dabei, dass wir halt über die Sommerphase, über unsere Upgrade-Gänge als à la carte-Gänge verkaufen, dass der Gast ohne Reservierung reinkommen kann und das läuft erstaunlicherweise ganz gut, um halt da einfach leere Tische zu vermeiden und dementsprechend ein bisschen Kohle zu gewinnen. Ne? Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Ne? Aber ich glaube, wie gesagt, dass wir da auch mit der Einstellung nicht alleine sind und ganz, ganz viele so denken und dass auf jeden Fall was passieren muss. Ne? Weil so funktioniert das nicht. Ja.
Solche Ideen wie jetzt eben mit diesem Upgrade, mit dem Vier-Gang-Menü, was ihr vor einiger Zeit ganztags anbietet oder die ganze Woche anbietet, kommen die aus euch heraus oder schaut ihr in der Branche, wie sich das entwickelt?
Nee, also
oder?
Ich meine, wir erfinden das Rad nicht neu, aber wir gucken halt, was passt zu uns, was können wir machen. Also wir gucken jetzt nicht, was macht der und der. Also das ist schon das, was wir bei uns machen können und wie wir was machen können. Was passt in die Stadt, was passt zu uns, das ist das. Das ist, also wenn wir jetzt ein Viergang-Menü anbieten, dann sind wir halt nicht die Ersten, die ein Viergang-Menü anbieten. Wie gesagt, und einen Hummerschwanz einzudippen in irgendeine Mayonnaise, auch das haben wir nicht erfunden. Ein frittiertes Huhn. Ja, also das sind jetzt keine Sachen, die wir neu erfinden, aber wir machen das auf unsere Art und Weise und mit unserem Taste. Und das ist, glaube ich, das, was unsere Handschrift am Ende ausmacht. Und ich glaube.
Aber ihr seid ja trotzdem Taktgeber und auf euch schaut man noch mehr, aufgrund zum einen eures Renommees, aufgrund eurer Art, aufgrund dessen, weil ihr halt eben noch ein bisschen präsenter, manchmal auch ein bisschen lauter seid, das eben nach außen tragt und das nicht nur für euch selber macht. Und das hat ja dann auch immer so mit Eigenverantwortung zu tun, wo man sagt, wenn wir das jetzt so umstellen, ja, dann wieder die Angst, nimmt uns das vielleicht jemand übel oder nicht? Oder macht es Sinn, macht das keinen Sinn? Ist das vernünftig, ist das nicht vernünftig?
Ja, gut, also ich glaube, hier in der Stadt selber ist es schon manchmal vielleicht auch beruhigend, wenn wir dann etwas machen, was vielleicht für, oder ja, ich glaube schon, dass wenn wir etwas umsetzen, eine Idee, die wir haben, dass das natürlich für Restaurant XY beruhigend ist, wenn wir das gemacht haben. Die sagen, ach Mensch, das Jante macht das auch so, dann können wir das auch machen. Ja, weil es ist dann, also nicht, dass wir dann das tolle große Restaurant sind, wo jede Idee funktioniert. Also wir scheitern auch mit Sachen. Ne? Also das gehört aber im Leben auch dazu. Also du lernst ja auch nur durch Ideen, die halt auch mal nicht funktionieren. Du kannst ja nur wissen, wenn du probierst und ausprobierst, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und du lernst ja auch aus Situationen, die nicht funktionieren und kannst es dann eben noch besser machen oder optimieren oder wie auch immer. Und ja, vielleicht sind wir da manchmal ja die Versuchskaninchen, kann sein. Das sind wir aber auch gerne. Und wenn dann Restaurant XY sagt, Mensch, das machen wir, probieren wir dann auch mal aus und können dann vielleicht auch manchen Restaurants mit gewissen Ideen irgendwie unter die Arme greifen, ja, das ist doch cool. Also ich sag mal, solange es irgendwie Gäste bringt und jeder da irgendwie über die Runden kommt mit irgendeiner Idee, Mann, dann ist das doch mega. Also das freut uns.
Vielleicht hat euch dieser Mut ja auch weitergebracht, denn letztlich ist ja bei den Kindern genauso. Die können nur laufen, weil sie oft hingefallen sind.
So sieht's aus, ja.
Und diese Fehler gemacht haben, halt hinzufallen. Genau. Und diese Vermeidungskultur oder diese Angstvermeidungskultur, die wir da irgendwo, oder Fehlervermeidungskultur, die wir leben, die bringen uns manchmal eben auch nicht weiter, ja, einfach einen neuen Weg zu gehen oder uns aus der Situation herauszuerleben. Aber bist du damals selbstständig geworden, um dich selber zu verwirklichen? Oder hattest du da irgendein Ziel, einen Wunsch? Irgendwann muss ja dieser Wunsch gekommen sein, ich möchte mein eigener Chef sein.
Ja, also ich bin eine Person, die schon immer sehr willensstark ist und ich glaube auch schon immer sehr oft ihren eigenen Kopf hatte oder hat. Mhm. Und ich komme aus einer Familie, also mein Opa, der hat mit 7 damals die Kneipe von seinem Vater übernommen. Der ist im Krieg gefallen. Und
dein Opa war 7?
Ja, nee. Doch. Und das ist, was? Ja, und das ist, also natürlich krass, war meine Uroma dann dabei, aber das ist natürlich, es waren andere Zeiten, ne? Also wir hatten Landwirtschaft, ja, wir haben wirklich, also wie man es, Bauernhof, Vieh, Landwirtschaft, all das, und der musste natürlich mit malochen, ne? Und das war halt so eine richtige Dorfkneipe. Und meine Mutter sagt immer, ich habe die Gene meines Opas, also ich bin auch so vom Wesen sehr wie er, so dieses, ja, einfach frei Schnauze auch und kann halt gefühlt immer so einen ganzen Raum unterhalten, denk einfach auch nicht nach darüber, was ich sage. Und das war schon von klein auf, war das mein Wunsch. Ich habe damals immer gesagt, ich möchte Kellnerin werden. Und meine Mutter damals, mein Opa wollte immer, dass sie in seine Fußstapfen tritt. Er wollte immer, dass sie Hotelfachfrau wird. Und sie wollte das gar nicht. Sie ist damit auch groß geworden. Also sie musste auch damals schon mit ran und musste halt dann immer in der Kneipe natürlich mit Saalbetrieb, Hochzeiten und so weiter. Also wir hatten da, also wirklich, wie man sich also richtig halt eine Bühne, wo Kapelle gespielt hat und also so richtig Hochzeiten wie aus einem Film früher. Und ja, und dann hat meine Mutter sich dann eher für die Erzieherin entschieden, hat selber aber auch 3 Kinder großgezogen. Und ja, ich bin dann aber sozusagen die nächste Generation, die dann aus freiem Willen gesagt hat, ich möchte das machen. Und habe dann halt meine Ausbildung, also ich habe dann mit 13 mein Schulpraktikum in einem ja, Hotel mit Sternrestaurant gemacht und habe dann direkt ja nach einer Woche dort die Zusage für meine Ausbildung bekommen. Man muss dazu sagen, ich war schulisch immer so durchschnittlich. Ich habe das gemacht, was ich machen musste. Und habe dann eigentlich immer im Hinterkopf gehabt, naja, ich werde halt mit meiner Art alle schon irgendwie dann überzeugen, wenn ich dann da stehe und mit meinem Willen, dass ich arbeiten möchte. Und Theorie war halt immer so, naja, es wird schon. Und so war es dann auch. Und dann habe ich meine Ausbildung da angefangen und habe dann schon in meine Ferien damals gearbeitet. Und ja.
Am 2. Mai 2025 kürte Jendens Robinson den 2023er Quintera Riesling aus dem Hause Kühling GJ in ihrer wöchentlichen Wine of the Week Kolumne zur Empfehlung der Woche. Ein Titel, den die absolute Riesling-Expertin nur extrem selten vergibt und der das Preis-Genuss-Verhältnis ebenso würdigt wie die Qualität des Weines. Ich finde, es ist Gänsehaut pur schon beim Erzählen. Ja, Du interessierst dich für Wein, sonst würdest du nicht diesen Podcast hören, aber kennst du Jensen Robinson? Musst du nicht, aber könntest du. Jensen Robinson ist eine der weltweit renommiertesten Weinkritikerin und Master of Wine. Ist bekannt für ihre präzisen, fundierten und oft stilgeprägten Verkostungsnotizen. Und sie ist Autorin zahlreicher Standardwerke und das mit profundem Wissen und unabhängiger Urteilskraft. Und auf ihrer 20-Punkte-Skala, die von Average mit 15 Punkten bis Truly Exceptional mit 20 Punkten reicht, sind die 17,5 Punkte für den 2023er Quintera Riesling aus dem Hause Kühn-Gio ein absoluter Ritterschlag. Was sollte man zu Kühn-Gio wissen? Also außer, dass es eines der renommiertesten Weingüter nicht nur in Rheinhessen, nicht nur in Deutschland, ja fast in der Welt ist. Vielleicht, dass die Wurzeln von Kühn-Gio bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Als die Familie Kühling begann, die sonnenverwöhnten Hänge Rheinhessen zu bearbeiten. Aufnahme im VDP im Jahre 1997 und 2002 übernahm Caroline Spanier-Gio die Leitung des Betriebes und führt ihn heute gemeinsam mit ihrem Ehemann Hans-Oliver Spanier in einer Allianz zweier Traditionshäuser, die beide biodynamisch zertifiziert sind und zugleich modernste Kellertechnik einsetzen, aber auch Weine produzieren, die traditioneller und authentischer nicht für Rheinhessen stehen könnten. Bereits 2004 wurde das Weingut Bier zertifiziert. 2005 vollständig auf biodynamische Wirtschaftsweise umgestellt. 2015 ehrt der Falstaff Caroline Spanier-Gio als Winzerin des Jahres eine Auszeichnung, die ihr Konzept von kompromissloser Qualität und Respekt für das Terroir unterstreicht. Mit 25 Hektar Rebfläche auf den Rheinterrassen und am Roten Hang bewahrt die Familie die Balance zwischen behutsamer Bewirtschaftung und zukunftsweisender Winzerkunst. Was macht diesen 2023er Riesling Quintera aus dem Hause Kühn-Gio, der gerade diese Riesenehren erfahren hat, so besonders? Fragst du dich. Also, es ist ein Teil der VDP-Gutsweine. Jede Einstiegsserie, die 5 Dörfer und 5 Bodenformationen entlang der Rheinterrassen in sich vereint. Handgelesen, streng selektiert und spontan mit heimischen Hefen vergoren. Reift dieser Wein teils in temperaturkontrollierten Edelstahltanks, teils in alten 2400 Liter fassenden Doppelstückfässern und verbleibt bis weit ins Frühjahr auf der Hefe. Ohne dass dies die animierende Frische schmälert. Die Rebsorte Riesling natürlich zu 100% profitiert vom kalk-kieshaltigen Untergrund der Oppenheimer Lagen. Ergänzt durch feine Anteile aus dem rotliegenden Schieferlagen des Roten Hang. Analytisch weist der 2023er 12 Volumenprozent 7 Gramm Gesamtsäure, 2 Gramm Restzucker auf. Ein Profil, das Körper und Frische in perfekten Einklang bringt. Apropos Einklang. Es ist die kraftvolle Frucht in Kombination mit filigraner Mineralität. Die ausgeprägte Helligkeit am Gaumen kombiniert mit dieser vibrierenden Säure, die subtile Salzigkeit und dieser wunderbar animierende Abgang, was diesen Riesling zu einem absoluten Meisterstück werden lässt. Es ist die Gratwanderung zwischen Rückgrat und Zugänglichkeit, die diesem Wein diesen unverwechselbaren Charakter verleiht und ihn zu einem absoluten idealen Botschafter eines modernen Rheinhessens werden lässt. Das Land der 1000 Hügel entlang des Rheinens. Eine der wärmsten, trockensten Regionen Mitteleuropas. Das dank der Schutzfunktion vom Hunsrück und dem Pfälzer Bergland vor den feuchten Atlantikfronten geschützt bleibt. Es sind die berühmten Rheinterrassen, also insbesondere der Rote Hang zwischen Nierstein und Oppenheim mit seinem eisen- und schieferreichen Böden, die sinnbildlich die Mineralität in den Tiefgang dem Riesling implantieren. Es entsteht jene Kombination aus cremiger Frucht und pikanten Biss, die seit Jahrzehnten international für Furore sorgen und eben auch Jensen Robinson nicht nur einmal begeisterten. Und es sind Jahrgänge wie 2023, die solche besonderen Weine entstehen lassen. Sommer 2023. Hitze und Trockenstress, die selbst die älteren Rebstöcke auf die Probe stellte. Doch gerade dann, als die Sorge um die Ausreifung wuchs, brach im August der ergiebigste Regen seit Jahren los und speiste die Böden mit dringend benötigter Feuchtigkeit. Pünktlich zum Lesebeginn kehrten die Verhältnisse zu sonnig warmen Tagen und kühlen Nächten zurück, die den Trauben ihre aromatische Intensität und ihre charakteristische Frische verlieh. Ohne dieses Wetterpendeln hätte der Jahrgang nicht jede Balance zwischen Konzentration und Lebendigkeit erreicht, die heute absolut begeistert und die eben Häuser wie Kühn-Gio zu interpretieren verstehen. Vielen lieben Dank dafür und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Vertreter, dem Handelshaus Schlumberger.
dann war das immer schon so im Hinterkopf. Ich muss und will viel arbeiten, viele Stunden machen, weil nur so lerne ich natürlich auch über diesen Beruf, weil dieser Beruf lebt von Berufserfahrung, von nichts anderem. Das ist ja genauso, wenn du Arzt werden willst oder Ärztin. Du kannst ja nur lernen durch die Praxis, ne? Durch Menschen. Wenn du viel auf dem Arbeitsplatz bist, dann passieren viele Dinge und diese Erfahrung bringt dich im Leben weiter. Und so ist es in unserem Beruf auch. Wenn du viel mit Gästen agierst, dann hast du einfach auch viele Situationen, die dich einfach weiterbringen. Viele Weinfragen, die dich weiterbringen. Und so war es dann auch. Und dann habe ich damals dann in der Uhlendehle irgendwann in Hannover Toni kennengelernt. Und dann kam dann der Entschluss. Jetzt ist es soweit. Kleiner Rebell, habe meinen Partner gefunden, mit dem ich dann in die Selbstständigkeit gehen will. Ich hatte immer großen Respekt, weil ich das halt von kleiner schon kannte. Aber dann kam das Jante 2015. Zwischenzeitlich war ich ja dann nochmal im Aqua für ein paar Jahre, habe das alles durchgemacht und im positiven Sinne durchgemacht. Also habe da viel gelernt und mein ganzes Weinwissen durch meinen großartigen Mentor einfach diesen Feinschliff bekommen und das hat mich sehr, sehr geprägt und da ich viel gelernt, viel trinken dürfen, probieren dürfen und da wusste ich aber schon, irgendwann werde ich diese ganzen Sachen, die ich da rausgepickt habe, dieses ganze Wissen, ich werde dann mein eigenes Ding machen und das haben wir jetzt hier gemacht mit dem Jante und da glaube ich, kann man wirklich sagen, wir haben unser eigenes Ding gemacht. Also es hat nichts mit der oldschool klassischen französischen Service zu tun oder sonst was, sondern es ist das komplette Gegenteil. Und das ist das, was ich wollte. Also wirklich diese eigene Handschrift. Und ich glaube, das ist es uns auch ganz gut gelungen.
Dein Mentor damals war Jürgen Giesel.
Ja, oder? Genau. Der hat wirklich mir ganz, ganz großartige eine großartige Zeit verschafft und ich habe damals schon unter seiner Frau Michaela in meiner Ausbildung habe ich gelernt und die hat schon mir wirklich immer ganz viel Weinwissen mitgegeben und da hatten wir schon eine tolle Zeit und dann war das so irgendwie so ein Zufall, dass ich dann ins Aqua gekommen bin. Ich hatte damals im Restaurant den F&B-Manager sitzen und der hat mich dann irgendwie über ein halbes Jahr belabert, dass ich dann doch mal ins Aqua kommen soll. Und ich sage, oh nee, 3 Sterne, ich weiß nicht. Und auch dieses, wirklich diese Philosophie und dieses sehr perfekte, ich weiß nicht, ob ich dafür gemacht bin, weil ich bin ja dann doch so sehr anders. Und am Ende habe ich es dann gemacht. Und unter Jürgen war ich da dann wirklich auch meinen perfekten Part, der ja auch anders ist. Und wir beide haben uns sehr gut ergänzt. Also wir haben da unser Ding gemacht.
Liebe Grüße, Jürgen.
Ja. Und wir hatten wirklich eine super Zeit. Und da habe ich, wie gesagt, sehr, sehr viel gelernt. Und der hat mir da echt alles reingeprügelt an Weinwissen, was ging. Und das war wirklich mega.
Und wurde da auch deine Weinliebe geweckt?
Also nee, den Moment hatte ich eigentlich im Praktikum schon, mit 13.
Mit 13?
Ja, ich stand vor der Weinkarte. Meine Eltern haben immer gesagt, Mona, immer gucken, immer was machen, du musst immer mitmachen und immer gucken, was du mitnehmen kannst. Und dann habe ich die Weinkarte aufgemacht und dann habe ich da gelesen, offene Weine. Und da habe ich hatte wirklich keine Ahnung von Wein. Meine Eltern hatten früher in einer Kneipe wirklich, also Mosel, Riesling, der letzte Rotz. Und so diese ganz alten, ne, so wie das früher halt so war. Hauptsache ja, süß, ja. Hauptsache süß. Und dann stand da Merlot Bordeaux. Das habe ich gelesen. Ich hatte in der Schule Italienisch und Deutsch, ne? Also ich war auf einer deutsch-italienischen Gesamtschule. Französisch habe ich noch nie irgendwie Kontakt mit gehabt. Und dann habe ich gesagt, ach du Scheiße, wenn mich jetzt ein Gast fragt, ich habe gar keine Ahnung. So, dann habe ich nachgefragt. Ich sage, was ist das hier genau? Und dann haben die mich erstmal aufgeklärt. Ich sage, ach Halleluja, Merlot. So, und dann war ich natürlich angefixt und habe mich da erstmal reingehangen und habe diese offenen Weine gelernt. Und habe dann so ein kleines Weinbuch mitbekommen und habe mich da erstmal schlau gelesen. So, und dann durfte ich nach diesen 3 Wochen Schulpraktikum saßen wir dann nachts, also man muss dazu sagen, ich hatte das Einverständnis meiner Eltern, meine Mutter hat mich dann immer jeden Abend, jede Nacht von der Arbeit da abgeholt, ne? Das waren auch noch andere Zeiten, muss man sagen. Ich wollte das auch, ich wollte immer bis zum Schluss bleiben. Und dann saßen wir nachts um 3 dann zusammen und dann durfte ich zum Abschluss einen Schluck Sauternes probieren als Dankeschön. Und das war natürlich, und das war natürlich für mich, ich habe diesen Wein probiert und dachte, Wahnsinn. Und das macht man aus Trauben? Also man hat mit 13 natürlich ein ganz anderes Verständnis. Also, und dann war ich so wirklich so berührt, weil ich dachte, das ist, glaube ich, die einzige Frucht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die so wandelbar ist auf Erden und die so vielfältig ist. Und das hat mich wirklich fasziniert und das ist auch das einzige Thema, was in der Theorie bei mir auch funktioniert, was hängen bleibt. Und dann habe ich mich reingehangen und habe das Thema Wein für mich entdeckt. Und das ist für mich die Passion meines Lebens geworden. Und da bin ich jetzt heute.
Bist du eher der Schmecker dabei oder bist du eher der Wisser? Also wenn du sagst, da interessiert dich auch der theoretische Teil, versuchst du dich da reinzugraben und dann zu, keine Ahnung, die Lebensgeschichte der Winzer irgendwie auszugraben?
Beides,
oder bist du der Schmeckt und versuchst also, diese Emotionen?
Okay. Beides. Also ich bin eher der Typ, der probiert und auf einmal bricht es in mir aus und fang an, darüber zu philosophieren. Also manchmal ist es schon sehr, ich spreche viel in Bildern. Also bei mir ist es immer so, dass ich man kann es vergleichen, Mathe ist für mich immer so ein Thema, ich verstehe es halt nicht, wenn es kompliziert wird. Für mich ist es immer einfach, wenn man in Bildern spricht. Und ich glaube, dass für viele Menschen da draußen Wein das gleiche Thema, also so ähnlich ist. Also für viele ist Wein sehr kompliziert, weil es auch sehr kompliziert gehalten wird. Ne? Dann wird auf einmal mit Fachbegriffen um sich geschmissen. Ne? Also wenn ein Sommelier am Tisch anfängt, mit Fachbegriffen zu sprechen, mit einem ganz normalen Gast, der eigentlich nur noch ein Glas Wein trinken möchte, oder vielleicht es auch verstehen möchte, aber halt diesen Fachjargon nicht versteht, was ja selbstverständlich ist, ne? Woher denn auch, ist es natürlich einfacher für ihn, wenn einfach in Bildern gesprochen wird. Und vielleicht auch schöner und romantischer, wenn er ihn auf eine Reise mitnimmt. Und das ist, glaube ich, das, was ich tue automatisch, weil ich es eigentlich ganz cool finde und es in meinem Hirn schon automatisch mache, ohne darüber nachzudenken, wenn ich in der Weinbegleitung dann darüber anfange zu faseln, dann sitzen manchmal die Gäste da und sagen, oh Gott, waren Sie schon mal da? Ich sag, da jetzt ausnahmsweise nicht. Aber es fühlt sich gerade so an, als ob sie uns auf eine Reise mitgenommen haben. Also das ist, ich weiß nicht, ich kann es manchmal nicht erklären, aber mir passiert das irgendwie so, dass ich da einfach so mal abdrifte in so eine andere Welt. Und das ist eigentlich ganz cool. Und natürlich gehört die Theorie dazu, weil du musst natürlich manchmal auch wissen, wo bin ich jetzt eigentlich hier geografisch und so weiter und so fort. Und es interessiert mich dann auch schon, was steckt eigentlich für ein Winzer dahinter und was führt er für ein Leben? Und es ist dann auch schon so ein bisschen stalken, muss man dann auch schon mal, ja.
Und wenn du den Wein dann beschreibst in dem Augenblick, hast du den dann auf der Zunge? Also kannst du dir das imaginär vorstellen, wie dir dann schmeckt? Weil du kannst ja nicht den ganzen Abend immer aktiv mittrinken.
Nein, Schubladensystem ist das. Also natürlich jedes Zeug, was ich hier habe, was ich ausschenke, habe ich schon mal probiert. Und das wird abgespeichert. Ja. Und da ist ja auch immer das Faszinierende und das Coole dabei, dass teilweise da ja auch so richtige Erinnerungen herbeigerufen werden. Ne? Also du probierst was und denkst, ach krass, das kenne ich und das oder dieser Geschmack oder das erinnert mich an manchmal auch vielleicht eine Person oder an einen Geruch oder an eine Situation oder ne. Also es gibt ja manche Weine, die können ja richtig was Emotionales in dir herbeirufen und das ist schon echt crazy. Und es gibt teilweise Weine, die habe ich vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so probiert und die sind immer noch bei mir so krass abgespeichert, die könnte ich immer noch irgendwie, beschreiben. Und das ist schon sehr geil, ja.
Hast du einen Wein deines Lebens, wo du sagst, der hat mich war es der damals mit 13, der Sauternes, oder ein anderer Wein, wo du sagst, der hat mich, keine Ahnung, zu Tränen gerührt? Oder
ja, da, also es war eine Situation, das war damals im Aqua, das war mitten im Service, es war Château Coins-Luton vom André Luton und den hat mir Jürgen einfach so unter den Rüssel gehalten und er sagt, hier, riechen, was riechst du? Also wir hatten, keine Ahnung, ich glaube, wir hatten 40 Kuvert oder so. Wir waren mitten im Stress. Er sagt, riechen, was riechst du? Da war ich 19. Und ich sag, oh, krass, das ist, also wirklich, er sagt, immer der erste Gedanke, was du riechst. Ich sag, das ist hier Rittersport rum. Kennst du diese Schokoriegel mit diesen Papageien drauf, diese Dinger, ja?
Ja.
Er sagt, krass, ja, Mona, geil, und schreibt mich an. Und das sind so Momente gewesen. Ich meine, das ist Sauvignon Blanc drin gewesen, ne? Ein weißer Bordeaux Blend. Aber das war so mein erster Moment und das waren so, und da habe ich gesagt, Mona, ja, du bist auf dem richtigen Weg und das ist, mein Papa hat die früher immer gerne gegessen und das war einfach so, keine Ahnung, es kam mir sofort in den Sinn und ich weiß nicht, dass ich glaube, diese Süßigkeit gibt's heute gar nicht mehr, ne? Die gab's, glaube ich, damals schon gar nicht mehr, aber es ist einfach so und es macht so Bock, weißt du, wenn du einfach mit deiner Sensorik so spielen kannst und so arbeiten kannst und ja, und das war einfach so den Wein, der hat mich lange, war da an meiner Seite. Jetzt kriege ich ihn gerade nicht mehr, aber ja. Das sind so Momente, ja.
Ist das nur Wein? Also magst du den Wein lieber singulär oder bist du jemand, der gerne kombiniert und der die Speise als Ergänzung des Weins oder den Wein als Ergänzung der Speise sieht?
Ach, na klar. Also ich glaube, ich bin auf jeden Fall einer der Varianten, die hier für Weinbegleitung auf jeden Fall steht. Also für mich ist Wein immer, also natürlich auch alleine. Ganz klar, also das Wein muss auch alleine funktionieren, aber ich bin ein ganz großer Fan und ich glaube, dafür stehen wir hier auch in dem Restaurant, dass Wein hier für mich immer als eine Zutat, eine weitere Zutat für das Gericht gilt. Also meine Weinbegleitung ist ja teilweise auch sehr speziell, weil ich natürlich auch viel mit Naturweinen und so einem ganzen Gedöns arbeite oder auch Weine, die, ja, ne, das ist ja für viele immer noch so ein Thema. Aber das ist für mich immer ein Gericht, also das Gericht steht, ich probiere es, ich spreche mit Toni vorher, ne, ungefähr, ich meine, mittlerweile kenne ich ja auch die Küche. Und dann kommt der Wein dazu und dann muss das immer noch mal wie noch mal so ein Gewürz sein, ne? Und das ist halt, wenn das funktioniert, dann ist das richtig geil. Das macht so viel Spaß, weil ich kann natürlich dem Ganzen auch noch mal meinem Touch geben und das ist ja. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn meine Gäste das so mitmachen und auch wenn das funktioniert, wenn sie das verstehen, was ich da vermitteln möchte und wenn sie da auch so offen für sind. Also da geht mir echt das Herz auf. Also wir haben ganz viele Gäste, die da sitzen und sagen, nee, Weinkarte brauchen wir nicht. Wir vertrauen da wieder ihrer Weinbegleitung. Und ich habe da schon manchmal echt Weine drin, die das sind schon sehr anspruchsvolle Dinger, ja. Aber das ist ja das, was die Weinwelt auch ist, ne? Es ist halt nicht immer nur alles geschönt, sondern da sind halt einfach mal, ich sag mal, ich spreche mal von der ungeschminkten Wahrheit, ne? Diese Natürlichkeit, die halt vielleicht im ersten Moment, wenn ich mich jetzt abschminke, dann sagt ja auch jeder, oh ha, was ist mit der Schrader los? Ja? Also, es ist ja das, ne? Wir sind ja alle so trainiert, dass wir alle diese Perfektion wollen. Wir wollen alle dieses schöne Bild, dieses, ne? Und das ist ja das. So sind die Weine ja teilweise auch gemacht, ne? Es ist immer diese Perfektion. Da darf keine Ecke und Kante drin sein. Das muss alles perfekt sein. Und wenn du dann mal so einen hast, der halt wirklich natürlich ist, dann, braucht er diesen Tanzpartner und dann passiert da etwas, dann wird es eins und das ist geil, wenn das passiert. Und wenn der Gast dann da sitzt und sagt, krass, ich habe das verstanden, was Sie da gerade erklärt haben, da ist im Mund echt irgendwie einer abgegangen, dann sage ich, ja, das ist das, was ich wollte und da freue ich mich.
Und das ist ja das schön manchmal auch bei Speisen. Also wenn man sich den Speisen ähnlich nähern würde wie Wein und die auch mal richtig riechen würde, also richtig intensiv riechen, wenn du eine Lammschulter hast zum Beispiel und du riechst dann an diese Lammschulter, dann riecht die ja nicht nach Maiglöckchen, sondern die riecht eben auch noch ein bisschen, keine Ahnung, als wenn da ein halbes Lammfell mit drin hast oder eben das Lamm über die Wiese läuft und du riechst eine halbe Wiese nach mit drin.
Ja.
Und da, also gerade bei Speisen riechen die wenigstens. Ist dir jetzt mal aufgefallen, dass kaum jemand an seinem Essen riecht? Also das wird irgendwie in den Mund geschoben?
Ja,
und dann
also ich sag mal so, da ich mich ja fast nur mit irgendwelchen Gastronomen umgebe, die schnüffeln alle an sämtlichen
Sachen. Okay, die riechen alle.
Also, falsches Beispiel, gut. Ja, also das ist, ich sag nur Toni, also das, der schnüffelt wirklich, der schnüffelt auch an Gegenständen, die eigentlich neutral sind.
Und findet da was.
Ja, nein, aber ja, du hast recht. Also der normale Mensch, der riecht eigentlich eher weniger an Sachen oder an Speisen. Ja, aber das ist ja das. Ich meine, du isst ja kein Fleisch oder auch kein Gemüse. Also Gemüse vielleicht eher, aber nehmen wir jetzt mal das Fleisch oder den Fisch ungewürzt. Ne? Du haust ja meist immer Salz oder Pfeffer rauf. Und so ist es ja dann auch bei bestimmten Weinen. Also viele Weine sind für manche natürlich keine Easy-Drinking-Weine, ne? So, sage ich dann auch immer. Du brauchst dazu den Gegenpart. Und das ist dann das Gericht. Und wenn du das dann hast und das gut dazu ausgesucht ist, aber das ist natürlich auch immer wieder Geschmackssache, ne? Ich sage auch immer, ey, das ist mein Geschmack. Das muss nicht jedem gefallen. Das ist halt einfach so. Wie ja jedes Gericht, aber was bei uns auf der Karte ist, gefällt auch nicht jedem, ne? Es ist einfach Fakt. So, und wenn das aber funktioniert und das jetzt auch dein Geschmack ist, dann hast du halt da einfach die weitere Zutat. Ja, und darauf muss
Spielst du ja nur mit Wein oder sind das auch alternative Sachen, dass du halt irgendeinen Cocktail mit einbaust?
Nee, da bin ich kein Freund von. Nee, also ich...
Bei dir ist rein Wein und eine Weinbegleitung hat schon den Namen. Weinbegleitung sollte auch Wein beinhalten.
Ja. Wir haben natürlich auch eine alkoholfreie Begleitung. Das ist aber Part der Küche. Die machen das genial. Die haben da Ahnung von. Die wissen, wie sie was da machen. Entsaften, fermentieren, keine Ahnung was. Da halte ich mich raus. Ich bin für Alkohol zuständig.
Und wenn du eine Weinbegleitung zusammenstellst, setzt du dich hin und guckst dir das Menü an? Versuchst die Weine dahin zu basteln oder nimmst du erst Weine und guckst, was hat man lange nicht oder wie baust du das auf, damit es für dich smart und letztlich gestaltet man es ja auch immer so, dass es für einen selber ein bisschen spannend ist und nicht 15 Jahre derselbe Wein ausgeschenkt wird, wenn man sich ja dann beim Erzählen dann auch irgendwo langweilt.
Klar. Ja, natürlich. Also bei mir ist es so, also ein bisschen Kleiderschranksystem. Also ich habe einmal eine Weinkarte, wo halt Weine drauf sind für die Weintrinker einer Weinkarte. Und dann habe ich, ich habe ein externes Weinlager nochmal, wo Weine liegen, die ich für die Weinbegleitung nutze. So, und wenn ich jetzt auch Weinreisen mache, wenn ich irgendwo bin und ich Weine probiere, kennenlernen darf, die ich mega spannend finde, das ist wie Menschen kennenlernen. Ne? Wenn ich Menschen kennenlerne, sage, boah, krass, ich finde dich total spannend. Und das connected, dann hast du die einfach, dann hast du die in deinem Handy, in deinem WhatsApp, in deinem Instagram-Account, keine Ahnung. Du bist mit denen in Kontakt. Und so ist es mit den Weinen auch. Wenn ich da echt was spannend finde, dann ist es, den muss ich haben, der kommt bei mir in den Weinkeller und dann bleibt er da erstmal. Und dann ist es manchmal auch schon so, dass ich im Kopf eigentlich schon irgendwie das Produkt dazu habe oder vielleicht auch ein Gericht. Und ich weiß, irgendwann wird er dann zum Einsatz kommen. Und das ist, wie gesagt, so ein bisschen ein Kleiderschranksystem, dass ich dann, oder das ist ja wie beim Shoppen, ne? Du siehst dann irgendwas auch so, oh, das Teil muss ich haben. Ich weiß zwar noch nicht, wann ich das anziehe, aber der Tag wird kommen. Und dann kommt irgendwann der Tag. Und so ist das. Und dann kommt halt ein Kartenwechsel und dann spreche ich mit Toni vorher. Was gibt es? Wie viel Säure, Süße? Ist es geschmort? Ist es gebraten? Ist es gegrillt? Ist es keine Ahnung was? Und dann weiß ich ungefähr, wie ungefähr die Richtung des Geschmacks sein wird. Und dann ist Foodshow. Ich habe dann im Kopf schon ungefähr meine Stilrichtung des Weines, habe den Wein vielleicht auch schon ausgesucht. Und dann ist Foodshow, dann probiere ich das Gericht, mache den Wein dazu auf, probiere den Wein dazu. Und entweder es matcht oder halt nicht. Ich habe manchmal auch noch Alternativen dann dazu. Und dann, wenn es nicht matcht, wird dann halt weiter probiert. Was jetzt auch nicht schlimm ist. Und wenn es aber direkt matcht, dann habe ich natürlich den Jackpot. Also in den meisten Fällen funktioniert es dann auch. Weil wie gesagt, man ist natürlich jetzt auch, man kennt sich ja jetzt vom Geschmack her. Ich weiß schon mittlerweile, was für ein Taste da am Ende rauskommt. Und dann, ist das eigentlich dann auch schon immer eine sichere Bank. Aber es kommt natürlich auch mal vor, dass es dann eine ganz andere Nummer ist. Also das Überraschung gibt's immer, ne? Also, und dann wird immer wieder ausprobiert. Ja.
Gibt es da für dich ein preisliches Gefüge, wo du sagst, das ist für mich ein Wein, der für ein Weinmenü in Frage kommt?
Ja.
Dass du den und den Rahmen, also vielleicht einkaufst und dann auf der Karte liegt der vielleicht bei 50 bis 100 Euro oder bist du da komplett frei und versuchst mit einer Mischkalkulation, dass du einen einigermaßen immer gleichbleibenden Preis letztlich für die fürs Menü hast?
Es ist eine Mischkalkulation. Also ich sage auch immer, es ist, wenn da der Wein zu dem Gericht halt einfach passt, dann passt er. Natürlich ist es schon so, dass ich darauf achte beim Einkauf schon, dass ich da jetzt keinen Wein im EK für 90 Euro einkaufe. Das funktioniert nicht, sind wir mal realistisch. Also da müssen ja die anderen Weine, keine Ahnung, die anderen sechs Weine, die ich dann dazu aussuche, das funktioniert, ne? Der kann ich ja, also der muss ich ja Billigweine zu ausschenken. Das funktioniert nicht. Hm. Aber weil was kostet denn unsere Weinreise? Oh Gott, wo sind wir denn da jetzt? Ich glaube 118 oder so.
Ich kann es mal schnell googeln oder so.
Ja, mein Handy liegen. Oh Gott, oh Gott. Aber das ist halt im Großen und Ganzen immer eine Mischkalkulation, weil ich habe da ja auch Sachen dabei, wo ich sage, oh, die sind halt mega. Und das muss halt einfach sein. Und ja, deshalb, ja, ich... wie gesagt, guck dann immer, dass es einigermaßen passt und wenn was lecker ist, dann ist es halt lecker. So. Und wie gesagt, auf der Weinkarte habe ich dann halt andere Weine und da findet man natürlich auch schon auch speziellere Sachen. Ne? Also ich bin halt kein großer Etikettensammler, weil das halt einfach auch, also ich habe natürlich auch mal ein paar Burgunder hier, ne? Die Nachfrage ist halt auch da oder auch Bordeaux. Aber das ist halt Geld, was rumliegt, ne? Also bei uns läuft halt hauptsächlich die Weinbegleitung. Oder wir haben auch Gäste, die dann mal eher nach was Außergewöhnlichem fragen. Aber es ist jetzt halt nicht so, dass hier nur, keine Ahnung, Leflev geht oder so. Ne? Also das ist schon, ja.
Hast du selber einen Schwerpunkt für dich selber, dass du sagst, du magst, keine Ahnung, Osteuropa oder bist Italienerin oder liebst spanische Weine oder irgendwie irgendwas?
Also
oder
eigentlich,
ist das kunterbunt gemischt?
Ja, eigentlich ist es wirklich kunterbunt gemischt. Ich erwische mich ja schon, dass ich sehr in, ich mag ja so Galizien, finde ich ja echt cool, so dieses, also Baskenland und so. Ich finde, Osteuropa finde ich mega. Ich, auch Österreich, ne? Ach, es ist ja, stehe ich ja unheimlich drauf, natürlich unsere deutschen Sachen. Ich liebe aber auch Südafrika. Also, ne, Überseeweine, ey, weißt du, wenn einer sagt, oh nee, Überseeweine, nee, das kann ich hier nicht trinken, dann denke ich mir, ja gut, unser Hummer kommt auch aus Kanada. Den isst er ja auch. Weißt du, es ist so, also Südafrika finde ich auch großartig. Und also eigentlich stehe ich auf, auch griechische, griechischer Wein. Es gibt so viel tolle griechische Sachen. Ach, weißt du, das ist, ich bin immer so großer Fan von diesen Weinen, die immer so einen schlechten Ruf haben. Weißt du? Weil ich habe so einen ganz großartigen Moscato d'Asti. Den habe ich jetzt zu unserer, in der Weinbegleitung, habe ich zu der Erdbeere. So eine ganz leichte Perlage.
Herrlich.
Ja.
Das ist wirklich toll.
Ja, vom Hause Behrer. So. Und immer, wenn ich mit dem Zeug um die Ecke komme, fangen sie an zu lachen, unsere Gäste. Ich sag ja. Ich sag die kleine Jugendsünde, ne? Und sagen sie, ja, damit haben wir da. Ich sag, den kennen wir alle. Ja, gefühlt wollen wir alle damit entjungfert, ne? Mit diesem Zeug. Das ist der Einsteiger. Das ist, jeder fängt mit dieser süßen Plürre an, ja? Und alle finden was eigentlich toll. Irgendwann sagen wir, lösen wir uns davon, weil dann kommt irgendwann das trockene Zeug. Dann kommen die schweren aus dem Holz, der schwere Chardonnay. Irgendwann wird's der fette, das Stierblut, keine Ahnung, der Rotwein. Und es gibt aber auch natürlich, wie in allen Bereichen, auch qualitativ hochwertige Sachen. Und auch von Moscato d'Asti gibt's geiles, hochwertiges Zeug. Da gibt's immer noch Winzer, die sich da ganz viel Mühe geben. Weil wir dürfen ja immer nicht vergessen, das ist ja genauso beim Grauburgunder, es sind ja Sachen, die in die Menge gehen, die dann irgendwann auf Masse gehen, weil es halt lecker ist. So. Und irgendwann entsteht diese Massenproduktion, dann wird's schluderig, so. Und dann sagen die Leute, da gibt's dann irgendwann einen Discounter, das kann ja nicht gut sein, so. Und dann verliert sich das, dann gehen diese ganzen Winzer, die auf Qualität gehen, ne, das verliert sich dann. Und dann gibt es das irgendwann auch nicht mehr in irgendwelchen hochwertigen Weinläden, weil die sagen, ah ja, nee, Moscato d'Asti, der hat so einen schlechten Ruf, den will. Oder auch ein Lambrusco, es gibt großartige Lambrusco, ne? So, aber ich sage jetzt mal über unseren Riesling, der auch auf Masse produziert wird, da spricht keiner drüber, dass da ja, ne, schlecht sein sollte, weil da haben wir ja große Gewächse. Also weißt du, was ich meine? Das ist manchmal so ein bisschen
total
schwierig. Finde ich irgendwie schade. Und deshalb habe ich gesagt, nee, das kommt bei mir auf jeden Fall in die Weinbegleitung, das Zeug, weil es einfach auch lecker ist. Ich weiß nicht, DOCG, weißt du? Das feiern die Leute hart ab und das kaufen die teilweise hier auch echt nach, weil die den richtig hart abfeiern. Und der kostet auch, ich weiß nicht, der kostet im EK mit 20 Euro die Pulle. Also das ist schon, schon lecker Zeug.
Wozu ja manchmal auch ein bisschen mehr Mut gehört,
ja,
sowas dann auf die Karte zu nehmen oder auszuschenken und dann einfach erstmal gegen Vorurteile,
ja, genau,
anzukämpfen.
Genau.
Und
aber das ist ja das.
Ich versuchen meine, einfach mit Geschmack zu überzeugen.
Wir sind doch auch, ja, in der, ich meine, wir sind doch mittlerweile da angekommen, dass wir gegen Vorurteile ankämpfen müssen, oder? Und das, glaube ich, dafür stehen wir Sommeliers ja auch. Wir müssen doch, das ist unsere Aufgabe, Weine zu erklären und Weine auch, die Vorurteile haben, zu unterstützen, oder? Und nicht immer uns immer überall anzuschließen und zu sagen, ah ja, der ist gerade in, der hat ein tolles Etikett und das verkaufen wir jetzt. Das macht doch keinen Spaß. Also mir macht das keinen Spaß. Also das ist ja genauso, wenn wir immer nur High-Quality-Produkte, Gerichte auf die Karte setzen. Das ist ja einfach zu verkaufen. Aber so ein Gemüsegericht zu verkaufen, naja, das ist schon ein bisschen anstrengender. Weißt du, was ich meine? Also deshalb.
Total.
Ja.
Und gibt's da für dich Grenzen, wo du sagst, nee, das würde ich nicht machen oder da würde ich meine persönlichen Grenzen sehen oder gibst du jedem Kind erstmal eine Chance und das muss dann erstmal spielen?
Naja, werden? Eigentlich, ich gebe jedem Kind eine Chance, was mir persönlich auf dem Gaumen oder im Gaumen oder im Mund Spaß macht. Das ist so meins. Mhm, also okay. Was mich überzeugt, mich persönlich überzeugt, das hat bei mir eine Chance.
Und gehst du da jetzt beim Service selber auch deine eigenen Wege, dass du versuchst, den Wein dann optimal zu sehen und Moscato von mir aus auch mal wieder in der Moscato-Schale ausschenkst oder in die Likörschale, weil du
ja
sagst, da gibt's eine gewisse Begründung oder
ja, klar,
nimmst du da
ich hab damals,
einen Strick vorgegeben?
Nee, ich habe damals ich hatte einen Chacolis eine lange Zeit und den habe ich auch in einem Chacolis-Becherchen. Ich habe versucht, den auch so einzuschenken. Alter Falter, das ist gar nicht so einfach. Ich hatte hier diesen Aufsatz. Ich habe richtig geübt. Wir hatten aber hier in Hannover dann so eine kleine Challenge. Und da ist erstmal die Hälfte, da musste ich aber aufhören. Du, da sind mir ein paar Flaschen, das war mir dann zu teuer. Das ist gar nicht so einfach. Aber das war ganz geil. Dann haben wir das war auch in der Sommerzeit, dann haben wir das auf der Terrasse. Ich habe die Chocolate-Becher immer noch hier. Sind ja ganz geil, diese dünnwandigen. Und dann ja, haben wir das in den Becherchen. Und das ist natürlich, die Gäste sitzen da nicht, ach krass, warum kriege ich das jetzt in so einem Glas serviert? Und dann erklärst du das. Aber das ist halt eine Tradition, ne? Das ist da so und so weiter und so fort. Und viele Gäste hatten das dann auch schon mal, weil sie vor Ort das schon mal getrunken haben, diesen Pinchos und so weiter. Und das ist, ja, das macht Spaß. Ja.
Aber gibt es da für dich Grenzen irgendwo, wo du sagst, das würde ich mit Wein niemals machen oder so würde ich den Wein niemals ausschenken? Oder sagst du, egal wie und wenn ich glaube, der müsste in diesem Glas in der Art mit der Kombination irgendwie funktionieren, dann fetzt das so? Dann versuche ich es einfach zu erklären, versuche meine Mona-Welt zu erklären?
Also, ich glaube, eine Grenze ist bei mir, dass ich anfange, also wenn der Gast das so wünscht, serviere ich ihm stelle ich ihm zu seinem Wein Eiswürfel hin. Aber ich würde jetzt nicht anfangen, sowas wie freiwillig eine Weinschorle oder Wein auf Eis zu servieren. So, ne? Wie
okay.
gesagt, wenn der Gast das wünscht, wenn er das mit seinem Wein so machen möchte, dann ja, feel free, mach das so. Aber das sind so Sachen, die das geht wirklich gegen mein aber ja, sonst, also wenn ich Sachen für sinnvoll empfinde und ich das dann irgendwo vielleicht so kennengelernt habe auf einer Weinreise und der Winzer das oder diese Weinkultur das so hergibt und ich denke, wow, cool, das finde ich mega, dann ja, warum nicht? Dann versuche ich das hier.
Ist da beim Service bei dir auch irgendeine Idee, wo du sagst, das lebe ich unbedingt oder das möchte ich sein? Vom Service im Allgemeinen und ist überhaupt nicht wertend gemeint, seid ihr relativ stark gedowngradet. Ja. Also für das, was man normalerweise bei so einem Restaurant erwartet. Ja. Ihr habt Besteckschubladen, ihr seid, und da eben große Achtung zu zweit im Service oder zu zweit bis dritt.
Ja, genau.
Und lebt es. Ihr habt teilweise einen Einfluss von der Küche, dass die Gänge mit servieren. Richtig. Also es ist ja alles von diesem klassischen, wie du es im Aqua gelebt und kennengelernt hast, alles ein bisschen anders.
Genau.
Gibt es da beim Wein die gleiche Richtung, gleichen Ansatz, dass du sagst, okay, im Zweifelsfall wie beim Wasser, Flasche auf den Tisch und jeder nimmt sich selbst? Oder ist es da schon, dass du sagst,
ja, also weintechnisch, da ist es so, dass ich eigentlich den Weinservice ganz normal mache. Also da gucke ich schon, das ist mir schon wichtig, dass das diese, also es ist jetzt nicht so, wenn ich einen Wein dekantiere, dass ich da noch eine Kerze unterstelle. Das mache ich jetzt nicht. Und ich bin da auch schon, was Stoßkaraffieren angeht, sehr ruppig. Bei mir ist Stoßkaraffieren auch Stoßkaraffieren. Also da blubbert es dann auch. Ja?
Der wird
also,
auch gestoßen.
Ja, genau. Also ich bin schon sehr, sehr schnell und sehr flink. Trotzdem, glaube ich, sehr elegant dabei. Ich finde, Wein ist was sehr Elegantes und was sehr eine Art, die man vielleicht auch etwas, was man zelebriert. Aber es gibt auch Weintypen, Weinsorten, Rebsorten, die es mögen, wenn sie einfach ein bisschen, ja, temperamentvoller rangenommen werden. Weißt du, was ich meine? Es klingt jetzt gerade ein bisschen, aber ich glaube einfach,
so ein Wein ist ja auch nur ein Mensch.
Also ja, eben. Ich glaube, Wein ist einfach Charakter. Und das ist, ich passe mich dem Wein an. Das ist das.
Ich bin sicher, du wirst mir zustimmen. Wein ist Reisen. Also, lass mich dich mitnehmen. In einen stillen Juliabend. Dann, wenn die Sonne harte Schatten auf die abgerundeten Kiesel des Plateaus wirft und der Mistral den Klang rauer Freiheit über die kalkhaltigen Terrassen des Mont Redon trägt. Wir haben jetzt zwei Informationen zu Beginn. Kiesel und Mistral. Also, zuallererst, es geht mir bei dieser Empfehlung um den 2024er Côte du Rhône Blanc aus dem Hause Château Mont-Redon. Und ich erwähnte Kiesel und Mistral. Und in der Schatten-Neuf-du-Pape-Lage von Mont-Redon spielen die markanten Kiesel, die sogenannten Galets-Roulés, eine zentrale Rolle. Es ist ein Begriff, es ist eine Gegebenheit, die du dir durchaus merken kannst. Denn diese spielt immer wieder eine Rolle, wenn es um Weine aus dem südlichen Rhonetal geht. Und auf der anderen Seite gibt es den Mistral. Den trockenen Nordwind. Er trocknet nach Regen rasch, reduziert Pilzbefall und steigert die Konzentration sowie die Fruchtsäure, verstärkt dadurch die Struktur, die Klarheit und die Eleganz in dem Mont-Redon-Wein. Dort, wo Château Mont-Redon zu Hause ist, im südlichen Rhonetal, inmitten einer Landschaft, die seit der Antike Weinträume nährt, entfaltet sich der Côte du Rhône Blanc 2024 in einer Symphonie aus Tradition und Innovation, die dich garantiert in den Bann zieht. Ein richtig spannendes Weingut, denn dessen Wurzeln reichen bis in die Antike zurück. Bereits die Römer nannten dem Montem Rotundum, den runden Hügel, ihr Mont-Redon, weil sie hier geschützt vor dem Mistral erste Reben pflanzten. Im Jahr 1344 fiel das Gut in den Besitz der Familie Pontifical und versorgte den päpstlichen Hof von Avignon mit seinen Weinen. Im 18. Jahrhundert. Ich mag die Geschichte von Weingütern manchmal unglaublich gerne aufrollen, wenn man die Tiefe und die Komplexitäten deren Entwicklung, die man meistens auch in den aktuellen Weinen wenig zu schmecken glaubt, so richtig vergegenwärtigen kann. Also im 18. Jahrhundert übernahm die Familie Astier-Mathieu dieses Anwesen. Damals angeführt von Anselme Mathieu, dem Marquis de Mont-Redon, dessen feinsinnige Lyrik die Landschaft wie den Wein durchdrang. Nach der katastrophalen Reblauskrise kaufte Henri Plantin 1923 das damalige kümmerliche Gut von 2,5 Hektar und erkannte als Visionär das Potenzial der sandigen Böden, des ogonischen Kalks und der berühmten Galets-Roulés. Und dann sind wir in der Neuzeit angekommen. Und seit den 1950er Jahren erweitert die Familie Plantin Bay Fabre den Besitz ständig. 1980 kamen 15 Hektar in der Appellation Côte du Rhône hinzu.
1997 erwarb man 35 Hektar in Lirac und 2020 bis 2024 erfolgte der Zukauf dreier biozertifizierter Weingüter. Heute führt die vierte Generation unter der Leitung von Pierre Fabre und Yana Bey das Erbe fort, mit dem Anspruch, das Terroir zu bewahren und zugleich die Zukunft zu gestalten. Am Fuß des Mont Redon reifen die Trauben für den Côte du Rhône Blanc 2024 in perfekt vom Mistral und mediterranen Klima durchlüfteten Anlagen. Was den Château Mont Redon Blanc aus der Fülle der Rhone Weißwein absolut abhebt, ist das Mikroklima und die besondere Geologie seines Ursprungs. Es sind wieder einmal die Lagen, die diesen Wein so außergewöhnlich machen. Und du musst dir vorstellen, der nordwestliche Teil des Château-Neuf-du-Pape-Gebietes in Kombination der drei Elemente der ugonischen Kalkböden, der schimmernden Galerolais, die tagsüber Wärme speichern, die sie nachts abgeben, und der Mistral mit seiner permanenten Durchlüftung für eine makellose Rebsanität. Diese drei Elemente sind kein Garant, aber sie sind eine gute Grundlage für richtig außergewöhnliche Weine. Okay, kurz ein paar Fakten. Die Appellation Côte du Rhône Blanc erstreckt sich über 120.000 Hektar entlang der Rhone von Vienne bis Avignon. Das Klima ist mediterran. Laut Appellationssatzung müssen mindestens 80% des Verschnitts aus den Hauptrebsorten Grenache Blanc, Clairette, Marsan, Roussan, Beaublanc und Viognier bestehen. Bis zu 20% dürfen aus anderen zugelassenen Weißweinsorten stammen. Der 2024er Côte du Rhône Blanc Château Mont Redon besteht aus Viognier, Grenache Blanc, Marsan und Roussan. Ganztraubenpressung, Vergärung bei 14 bis 16 Grad, keine malolaktische Vergärung, was großartig ist, weil es dem Wein diese wunderbare Frische verleiht. Reifung auf der Feinhefe in Edelstahltanks und die Abfüllung erst im April des Folgejahres. 13,5 Volumenprozent, 1,5 Gramm Restzucker. Und das Spannende ist bei diesem Wein, man kann ihn jung genießen. Also jetzt als 2024er. Aber man kann ihn auch spielend 5 bis 10, ja sogar 15 Jahre zur Seite legen. Der Wein hat so viel Potenzial, so viel Tiefe, so viel Eigencharakteristik, dass das zu einem Vergnügen wird. Sowohl im kleinen Glas, um diese Lebendigkeit, die Zartheit, diese Blütenaromen herauszuarbeiten, als eben auch im richtig großen Burgunderglas, um dem Wein seine Komplexität und seine Kraft zu entlocken. Was für ein Erlebnis. Vielen Dank dem Château Mont Redon für dieses großartige Rhone-Erlebnis und natürlich dem deutschen Importeur. Dem Handelshaus Schlumberger.
Also wenn ich jetzt einen, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber keine Ahnung, wenn ich jetzt einen alten
Bordeaux... Du kannst Namen nennen.
Ja, also ich sag jetzt, wenn ich jetzt irgendeinen alten Bordeaux aufmache, so, und ich, die Pulle kostet jetzt, keine Ahnung, 1000 Euro. So, dann gehe ich dementsprechend auch vorsichtig damit um, ne, und so weiter. Weil dieser Wein, es ist wie ein Charakter, es ist ein alter Mensch. Weißt du, was ich meine? Ich gehe ja mit einem älteren, einer älteren Person auch vorsichtig um, zerbrechlich. Weißt du, was ich meine? Und,
total.
Mit einem jungen Menschen gehe ich ja auch ein bisschen, hey, cool, dass ihr da seid, ba, 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 weißt du? Und so, glaube ich, gehe ich mit den, das mache ich nicht mit Absicht. Das mache ich, weil ich da jetzt gerade selber darüber nachdenke, wie mache ich denn eigentlich meinen Weinservice? Ich mache das, das ist mein Instinkt, glaube ich. So, ja, so würde ich das beschreiben. Und,
aber wahrscheinlich auch mit viel Einfühlsamkeit, denn genau. Wenn der junge Mensch dann irgendwie so ganz distanziert ist und so
absolut.
Schon mit der Fliege
ja,
reinkommt und die Haare
ja,
schon gescheitert
ja,
und
ja, ja. Brille natürlich, gehornt, ja.
Dann bist du garantiert auch
absolut.
Nicht, hey Buddy, lass mal hier High Five, sondern... Nein, wahrscheinlich mit dem Wein auch, dass wenn
absolut.
Du sagst, du hast zwar einen
genau.
etwas jugendlicheren Burgunder, dann ja. Nimmst du dann nicht die
absolut.
Große Stoßkaraffe
nein.
und das dicke Glas, ja. sondern
also kommt drauf an, kommt drauf
dabei.
An. Ich probiere das Zeug natürlich dann auch und was ich dann da habe. Ich glaube manchmal, es ist ja kommt immer drauf an. Es kommt auch immer auf die Situation drauf an und aber ich öffne die Flasche klassisch auf dem Guéridon. Hab mein Probierglas da, habe den Korken, den ich natürlich vorsichtig anfasse und hinlege und so weiter und so fort. Schenke das klassische, den Probierschluck ein, warte ab, was der Gast sagt, präsentiere natürlich die Flasche voll und so weiter. Also den klassischen Weinservice, den gibt es bei mir. Und dann habe ich natürlich meinen Kühler, der unten im Guéridon, wir haben da noch so ein Fach, wo die Wein, wo die Gläser auch drin stehen. Wenn wir jetzt einen Weißwein haben, wo dann die Flasche auch reinkommt zum Kühlen. Also die Flasche kommt nicht auf den Tisch, der Wein muss sich sein Wein nicht selber nachschenken, sondern das wird von uns dann gemacht. Nicht wie bei dem Wasser. Das kann er selber machen. aber Wein. Beim Wein ist es schon so, dass da wird dann natürlich auch mal der der Schluck, der nachgeschenkt wird, dann auch noch mal kurz mitgeschwenkt. Und also das sind halt einfach so Dinge, die automatisch passieren. Und ich glaube, da geht es einfach auch darum, die Form des Glases. Und das ist einfach so, es ist etwas anderes. Ne? Und das, ja, nee, das...
Es macht auch mehr Sinn, wenn du beim Wasser anfängst, das Glas zu schwenken oder wenn du da mehr oder weniger, dann wirkt es halt ganz schnell affektiert beziehungsweise ein wenig too much oder man muss irgendwas machen, nur um irgendwas zu machen. Und beim Wein ist es ja oftmals begründbar, dass wenn man eben dieses Schwenken hat, dass der Wein sich nochmal anders entwickelt, man dem Gast einfach auch noch bei der Entwicklung des Weines helfen möchte oder.
Genau.
Und man kann es verargumentieren, ohne irgendwie affektiert zu wirken oder zu sagen, wir machen das jetzt, damit es wirklich teuer wirkt.
Genau.
Sondern damit.
Ich glaube einfach, das sowas wie Wasserservice oder auch bei dem Besteck, da es geht ja einfach auch darum, erstmal, wir hatten es vorhin ja schon angesprochen, es sind halt Sachen wie Personalmangel. Ich denke, dass die Mitarbeiter, die ich habe, das sind tolle Mitarbeiter, die ein tolles Fachwissen haben. Und ich glaube, dass so Aufgaben wie Besteck nachdecken und Wasserservice machen, die sind für uns hier überflüssig. Die kosten mir auch zu viel Geld.
Würdest du es losgelöst vom Geld auch trotzdem machen? Also angenommen, jeden Morgen, wenn du aufstehst, regnet erstmal eine große Wolke Geld auf dich herunter. Also es wäre daran nicht gebunden.
Nee, und
du würdest
würde
deinen absolut perfekten Service zusammenbasteln, würdest du sagen, das so mit der Schublade und mit Wasser auf dem Tisch,
genau,
das ist Mona. Und so möchte ich das haben. Okay, super, perfekt.
Weil ich einfach diese Aufgaben für überflüssig und störend empfinde. Weil ich selber, wenn wir irgendwo sind, ich immer jedes Mal denke, also ich saufe wie ein Kamel. Also ich saufe wie ein Kamel Wasser. So, und wenn mein Glas ist jedes Mal, also ich setze an und das Glas ist leer. Und gerade wenn wir natürlich Wein trinken, und beim Wein ist es ja nochmal anders, also setze ich ja nicht das Glas an und das Glas ist sofort leer, sondern du nippst. Das heißt, da kommt nicht jedes Mal, jede gefühlt alle 5 Sekunden einer und schüttet ja da das Glas wieder voll, sondern das ist alle, sagen wir jetzt mal, im Durchschnitt alle 10 Minuten. Ungefähr, ne? So. Und,
Die Tag und Tage, ne?
Ja. Kommt auf das Thema
manchmal
drauf an.
Auch da das Kamel, genau.
Ja, so.
Den Grundstress, genau.
So, wenn du eine Weinbegleitung hast, was ja auch meist in den meisten Fällen, ne, hat man ja eh eine Weinbegleitung. Also, oder? Also, ich, keine Ahnung. Ist ja auch egal. So, sagen wir jetzt mal, du hast eine Flasche. So, und aber wenn du jetzt ständig da, so, dann hast du dann, da kommt einer und so wieder das Glas. Und du hast ja auch Themen, unterhältst dich und dann kommt schon wieder einer. Und wir wissen doch alle, wie es ist. Also auch wenn man sagt, na ja, man hört nicht zu oder keine Ahnung. Und aber du hast ja dann immer, ach, auch wenn mir scheißegal ist, wenn die Leute mitkriegen, über was man sich unterhält. Ich erzähle ja eh immer so laut, dass das ganze Restaurant alles mitbekommt. Aber es ist ja trotzdem, du hast ständig dann jemand, der da nachschenkt. Und dann hast du wieder jemand, der das Besteck nachlegt. Und ich finde, ach, weiß ich nicht. Und dann sitze ich da auch immer. Ich habe dann meine Arme über einen halben Tisch ausgebreitet, weil ich mich über einen ganzen Tisch rüberbeuge und mit Händen und Füßen mich unterhalte. Und wenn du dann natürlich auch noch mit mehreren da bist, dann ist es noch schlimmer. Ich persönlich finde es einfach nicht, dass ich möchte jetzt keinen Service-Mitarbeiter jetzt angreifen, der mich immer schon bedient hat. Das sind alle mal ganz liebe Leute. Aber trotzdem denke ich, dass viele es einfach nervt. Und deshalb möchte ich das hier einfach nicht machen. Und ich glaube, die Mehrheit auch unserer Gäste findet es ganz toll, dass wir es nicht machen. Und die Leute, die es nicht toll finden, ja, dann ist es halt so. Also, ja. Wir haben dann,
ich finde einen Punkt dann eben dabei ganz wichtig, dass man genau diese Zeit, die man sonst mit solchen Arbeiten verbringt, dass man die mit Kommunikation, mit Unterhaltung verbringen kann, dann einfach auf eine andere Art für den Gast dabei ist, anstatt immer um den herumzutanzen. Man kann natürlich auch beim Eindecken unterhalten, aber dann hat man keine Ruhe da drin. Und wenn ich dem Gast gegenüberstehe und ich kommuniziere mit ihm und rede dann einfach diese 3 Minuten, die ich sonst Wasser nachschenken würde, hat es mal eine andere Qualität, eine andere Persönlichkeitsbindung vielleicht auch. Und vor allen Dingen auch eine andere Art. Und das passt vielleicht mehr oder weniger dann auch zu euch, der Augenhöhe, weil das, was ihr auch mit dem Namen versucht zu leben, ist das Gleichnis oder die Augenhöhe untereinander. Und das bist du ja dann viel mehr, wenn du redest.
Genau, richtig. Und das ist das. Ich kenne das ja selber noch. Also ich meine, ich habe ja auch eine Zeit hinter mir, wo ich das gemacht habe, das Eindecken. Und du bist einfach, das ist ein ganz anderer Druck, ne? Also das Restaurant ist voll und du bist die ganze Zeit nur am Nachdecken und du siehst, oh, da hat schon wieder einer ausgedeckt, dann hat der Gast eine Frage und möchte was von dir wissen. Und du stehst da und denkst, scheiße, 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 jetzt hör auf, ich muss weiter. Und du denkst ja, oh nein, und dann ist der nächste Tisch wieder ausgedeckt und denkst, oh, und jetzt musst du noch Besteck holen. Und du bist, und du kommst und du hast die Bons schon wieder gar nicht mehr, bist schon wieder komplett durcheinander und also das bringt dich halt auch hart in die Scheiße, ne? Also du schwimmst am Ende des Abends, wenn der Gast nur eine einzige Frage stellt und dann kriegst du am Ende natürlich dann noch einen Anschiss vom Maître und warum du jetzt da schon wieder hinterher bist und noch nicht eingedeckt hast und der nächste Gang kommt und ich meine, das sind ja teilweise Minuten, aber die Minuten, die wirken für dich wie Sekunden, ne? Und deshalb, also für uns ist es so viel entspannter, ich glaube für den Gast auch. Und ja, ich glaube, das ist also für unser Konzept eine super Lösung. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass das früher oder später ja wahrscheinlich auch die Zukunft sein wird. Und ja, wir haben leider noch kein Patent drauf, aber der Zug ist auch abgefahren.
Ist zumindest ein Gedanke und ich finde aber auch jede Überlegung, die man hat, wenn die irgendwie begründbar ist oder wenn die eben zum Gesamtstil passt, dann ist es einfach gut. So wie eben auch du begründen kannst, warum ihr Weinbegleitung habt und keine 8000 Positionen Weinkarte, warum du es lieber lebst, weil es halt zu dir irgendwo passt. Wenn du selber rausgehst, wenn du selber im Restaurant bist, trinkst du dann auch Weinbegleitung oder sagst du Weinbegleitung habe ich bei
klar.
mir jeden Tag
so du, viel? Ja, okay. Ja, also es kommt natürlich mal auch drauf an, wo ich jetzt bin oder auf die Tagesform, ne? Was ist, wonach ist mir jetzt oder was muss ich am nächsten Tag? Ich meine, wir haben ja auch einen Sohn, ne? Also das darf man auch nicht vergessen, wir sind Eltern. Das heißt, der nächste Tag oder vielleicht auch noch die Nacht, haben wir ein Baby, also ist meine Mutter da, passt sie gerade auf unser Sohn. Das ist ja immer, man muss ja immer sich vorbereiten auf die nächsten Stunden eventuell, ne? Und da ist es natürlich so, wenn wir wissen, ach, wir können hier heute noch richtig auf die Kacke hauen, also lassen wir uns mal so richtig schön mit der Weinbegleitung volllaufen. dann nehmen wir die Weinbegleitung, weil wir halt am nächsten Tag dann auch mal, ich sag jetzt mal, ausschlafen können. Aber wenn wir wissen, wir müssen am nächsten Tag schon wieder um 6 Uhr aufstehen oder wie auch immer und Kind bespaßen, dann ist es dann vielleicht doch nur die Flasche Wein. Dann ja, aber sonst natürlich, ich bin ein großer Fan von Weinbegleitung, weil ich einfach immer denke, ich vertraue und das ist, ich nur weil ich das jetzt auch beruflich mache und vielleicht so ein bisschen Ahnung von dem Thema habe, denke ich immer, dass der Sommelier oder die Sommelier in dem Restaurant weiß, was sie tut und die Gerichte viel besser kennt und vertraue der Person da total und lass mich da auch gerne begleiten. Ich habe fühle mich da immer total wohl und lerne auch immer auch gerne Neues kennen. Weil ich glaube, das ist ja auch dieses Schöne in dieser Weinwelt, dass man nie auslernt, ne? Und auch von den Kollegen immer Neues dazulernt und sich austauschen kann. Und das ist ja das Großartige. Du bist in dieser Weinwelt, auf der ganzen Welt, aufgrund dieser einzigen Sprache, dieser Weinsprache, ja immer connected. Weißt du, was ich meine? Wir sprechen hier teilweise unterschiedliche Sprachen, aber diese eine Sprache, diese Weinsprache ist immer die gleiche. Und das ist das Schöne. Und das verbindet uns alle. Und was ich schon in diesen Jahren für tolle Menschen kennengelernt habe, mit denen ich heute noch in Kontakt stehe, das ist einfach nur großartig. Und das nur durch Wein, ja.
Und deshalb, finde ich ganz großartig, denn auch das Restaurant, das Gesamterlebnis nochmal anders wahrzunehmen.
Ja, genau.
Und sich auch dem komplett hinzugeben. Ja. Also da hat sich ja jemand wie du eben auch mit seinem Weinmenü Gedanken gemacht.
Genau.
Und versucht einfach nochmal einen anderen Service zu leben, eine andere auch Komplexität dann irgendwo dabei zu leben. Und es wäre dann mehr oder weniger, als wenn ich beim Konzert zum Sänger sagen würde, du singst nicht, Orchester ist super, lass das mal machen.
Ja, genau. Und wie gesagt, ich sitze dann auch nicht da und denke mir, ach nö, das hätte ich jetzt so und so gemacht. Das interessiert mich gar nicht. Freue mich darüber, dass da ein Kollege, eine Kollegin steht, die genauso viel Mühe sich macht und Gedanken darüber macht, ja, was kann ich Tolles kreieren zu diesem Gericht, ja, und deshalb, also da ist null irgendwie dieses, ich hätte das und das gemacht, gar nicht. Ich bin da ja gar nicht so. Ich freue mich immer umso mehr großartige Kolleginnen wir haben, umso schöner ist das doch alles. Und immer dieser Schwanzvergleich, den wir ja in dieser Branche manchmal haben, ja, darf man das jetzt hier sagen? Oder musst du das rausschneiden?
Du darfst alles sagen. Nee, überhaupt gar nicht.
Ja, das ist ja manchmal.
Ich schneide gern so wenig.
Ja, ist ja so.
Oft läuft es ja darauf hinaus. Also von dem her sprichst du ja da kein Geheimnis aus. Also darum geht es ja meistens, sowohl bei der Art der Weine als auch.
Ja, genau. Es ist ja manchmal, ist es ja so. Ne? Man hat ja dann doch dieses so, der denkt so, macht euch doch mal alle locker. Menscheskinder, ey. Ja, aber manchmal hast du es halt. Ne? Und da muss man dann mal ein bisschen da Tacheles reden und dann nach ein paar Gläschen sind sie dann auch alle, fühlen sich auch alle frei und so.
Trauen sich dann Dinge. Aber wo trauen? Jetzt vor 10 Jahren konntest du anders Wein trinken, als du dich mit dem Thema nochmal anders beschäftigt hast. Mhm. Wann trinkst du heute noch Wein?
Oh, heute? Also, wir trinken auf jeden Fall, wenn wir samstags nach Arbeit. Da sitzen wir mit dem Team zusammen und verköstigen unsere Reste. Das machen wir schon. Also wir trinken auf jeden Fall alle immer noch so ein Feierabendgläschen. Manchmal eskaliert es auch. Das kommt auch mal vor. Dann kommen auch noch mal ein paar Kollegen aus Hannover. Das ist dann. Also wir sind hier schon immer so eine. Wir haben hier so eine schöne Bar bei uns und das lädt dann auch immer zum Verweilen ein. Das ist schon immer ganz schön. Ansonsten natürlich trinken wir Wein, wenn wir unterwegs sind, wenn wir frei haben, wenn wir irgendwo essen sind, das schon. Aber ich versuche das schon auch immer als Job dann zu sehen, wenn ich arbeite. Also ich trinke nicht hier mit Gästen oder so. Das ist für mich ein No-Go, weil ich einfach denke, wenn das passiert, dann ist was passiert, weil wir natürlich mit etwas arbeiten, was auch sehr gefährlich sein kann. Und das ist ja in meiner Familie, also mein Opa, der hatte natürlich dann aufgrund der Kneipe irgendwann das Problem, leider, dass er dem Alkohol verfallen ist. Und das ist halt so, ne? Wenn du dann immer zu hören bekommst, komm, Heini, wir trinken jetzt noch einen und einen Abschluss und komm, einer muss noch. Ja, wenn natürlich dann irgendwann der Schnaps und das Bier dein guter Freund wird, dann ist es halt schwierig. Und deshalb habe ich da einfach eine Distanz und das ist so auch mein eigener Schutz. Und auch wenn Gäste sagen, ach, sie können noch, nehmen Sie sich ein Glas und trinken so ein Glas mit, das ist für mich das, aber das kommuniziere ich auch offen und das mache ich auch nicht. Und auch zu Hause oder so, ich würde im Traum nicht einfallen, dass ich abends irgendwie vorm Fernsehen ein Glas Wein trinke. Das schmeckt mir auch gar nicht. Das ist, da fehlt mir dieses Feeling, da fehlt mir auch das Ambiente. Also das ist da, nee, ich brauche das, wenn mit in einer Runde mit netten Menschen, mit Freunden, zu einem guten Essen in einem Restaurant oder von mir aus auch irgendwo draußen. Aber das so einfach mal so zwischendurch ein Glas Wein, das nein. Das kann ich nicht und will ich auch gar nicht. Das ist, wie gesagt, glaube ich, auch so mein Selbstschutz. Das ist einfach dann, das eine ist beruflich, das andere ist dann mal privat, aber ja.
Ich glaube, muss das dann immer ein besonderer Wein sein, wenn du Wein probierst, dass der für dich eine Begründung hat? Oder hast du dann trotzdem diese Momente, wo du sagst, jetzt sitzen wir auf der Wiese und irgendjemand hat ein Picknick mitgebracht und dann kann ich auch den aus XY aus dem Henkelbecher trinken und bin damit glücklich? Oder ist es für dich Wein immer Erlebnis und Kombination Begründung also, dann irgendwo darin?
Also wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Klassische, du bist jetzt auf einem Junggesellenabschied. Da bringt jetzt einer diesen Fusel mit aus so einem Becher. Da trinke ich lieber ein Bier. Ja, also ich muss echt, also ich bin da, ich kann das auch nicht mehr. Wirklich, wir reden jetzt hier wirklich von diesem richtigen Fusel. Ich kann auch mal, ja, weißt du, was ich meine? Das geht nicht. Ich krieg das nicht, ich krieg das auch nicht runter. Natürlich kann ich auch mal so ein, ich habe jetzt auch kein Beispiel. Ich will jetzt auch kein schlecht machen, weil es ist am Ende auch alles immer Geschmackssache.
Kannst du,
ja. Nee, will ich nicht. Ich bin nicht so. Ich kann das nicht. Ich will kein runtermachen. Aber es gibt halt einfach so bestimmte Sachen, wo ich sage, oh, weiß ich nicht, das ist so schwierig. Es gibt aber auch so Sachen, wo du sagst, gut, da kannst du jetzt mal, bevor du jetzt hier ein Spielverderber bist, machst du mal. Aber dann trinke ich, wie gesagt, lieber irgendwie ein Bier. Weißt du, was ich meine? Oder halt gar nichts. Dann trinke ich halt ein Wasser. Da bin ich auch fein mit. Aber ich brauche dann.
Ich weiß, was du meinst. Ja. Du brauchst ja nicht totreden. Also Rotkäppchen halb trocken, warm serviert, mit dem Strohhalm aus der Flasche, da wärst du nicht an meiner Seite.
Nee.
Aber wenn es ein Liter Riesling irgendwo aus der Pfalz wäre, der noch einigermaßen anständig ist, dann würdest du sagen,
richtig.
Okay, geht auch noch, wenigstens ist er kalt.
Ja, genau.
Und sonst, es muss nicht immer Alkohol sein, sondern wenn es Spaß macht, dann macht Spaß und dann ist es okay.
Absolut.
In der, im anderen Extrem, wie weit gehst du, um Weine zu kombinieren? Also könntest du auch Weine mit, keine Ahnung, Farben kombinieren, mit Musik?
Ja,
mit,
ja.
Wär das was für dich?
Ja, das mache ich schon manchmal so, also gerade so mit Musik. Ich bin so ich bin auch so ein Stimmungstyp, dass ich auch so nach Stimmung, also wenn man jemand mich fragt, so, oh, dein Lieblingswein und so, habe ich nicht, weil ich bin offen für alles. Ich stehe unheimlich auf, so Chardonnay, Chenin Blanc, das holt mich voll ab. Alles, was so Richtung Umami geht, finde ich voll geil. Aber ich bin halt, wie gesagt, so ein Stimmungstrinker. Wenn ich jetzt einen Tag habe, heute ist mir voll nach irgendwie Riesling oder nach einem, keine Ahnung, Assyrtiko, weil ich da richtig Bock heute drauf habe. Aber oft habe ich dann auch den Wein, das Weingut im Kopf. Weißt du, was ich meine? Das ist so eher so mein Ding. Und das ist dann auch, ist genauso wie Musik. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe jetzt ich habe natürlich Lieblingssongs, aber ich bin so ein Stimmungsmusikhörer. Heute ist mir mal danach. Und so ist es mit den Weinen auch. Und da könnte ich zum Beispiel auch so Lieder mit Wein das kombinieren. Das ist schon, das ist mir auch schon passiert. und Farben tatsächlich, das erkläre ich manchmal auch am Tisch. Da sage ich dann auch so, ich glaube, das macht man auch automatisch. Das glaube ich, das machen auch viele Kollegen, dass man dann davon redet, das ist jetzt so ein Grüner oder das ist jetzt so ein Gelber oder das ist so ein Orangener. Das passiert im Kopf. Das passiert so vor der Stirn. Weißt du, man redet darüber und vor der Stirn hat man dann so die Farben des Weines. Das ist total strange.
Finde ich total witzig. Also gar nicht so über die Aromen dekliniert, dass man sagt, jetzt ist Pfirsich, automatisch ist der gelb.
Ja.
Sondern einfach vom Gefühl her. Der fühlt sich gelb an oder der fühlt sich blau an. Oder
das ist voll der Wein Farbkreis. Oder wie auch immer.
Genau. Ja.
Ja.
Ja, und da die Weine auch mal so gedanklich anzuordnen oder diese so anzuführen, das
da passiert so viel
Zugang zu den
Weinen. Ja, genau. Und da passiert halt so viel im Hirn, wenn du den ersten Schluck auf der Zunge hast, schon bei der Nase, ne, und dann probierst du und du hast da, wirklich, die Synapsen, die sind so am Arbeiten und am Connecten und dann wirklich diese ganzen Stirnlappen und ich weiß gar nicht, also ich meine, ich bin kein Spezialist fürs Hirn, aber du merkst ja, dass da oben irgendwie was passiert und dann versuchst du es zuzuordnen und dann irgendwie über die Zunge zu bringen und zu sprechen und dann versuchst du es halt zu erklären und deine Leute irgendwie mitzunehmen, mit denen du sprichst und es bildlich dann halt irgendwie zu vermitteln und dann natürlich halt auch mal in Farben zu sprechen. Und ich glaube, das ist halt auch wieder das, ne? Sobald du was farblich erklärst, ist es schon wieder auch einfacher zu greifen, ne? Ja.
Für die Leute, es verbindet dann auch, weil wir halt auch extrem stark visuell geprägt sind. 80% unserer Wahrnehmung ist visuell.
Ja.
Und daher können wir dann mit diesen Bildern das viel, also wir sympathisiere doch mal auf einer ganz anderen Ebene, letztlich mit dem Erklärenden, wenn er in Bildern spricht und nicht nur in Worten, wenn man sich die Worte eben visuell nicht vorstellen kann. Und die wirken dann immer abstrakt. Man muss es erstmal verarbeiten, das ist dann schon wieder kompliziert. Das Arbeiten, das will man nicht im Restaurant haben.
Ja,
daher finde ich, glaube ich, dieser Ansatz, was du sagst, man redet in Bildern und schafft schöne Momente, dann ist das, glaube ich, am besten. Welcher Wein wärst du, weil wir gerade von Bildern sind, wenn du ein Wein wärst?
Ich wäre auf jeden Fall ein Orange-Gelber, etwas fülliger. Ja, ich glaube, ich wäre so Chenin Blanc Loire. Vouvray.
Okay.
Das wäre ich.
Herrlich.
Ja.
Vollkommen unterschätzt, finde ich. Also es sind Weine, die extrem ausdrucksstark sind, die wahnsinnig komplex sind, die alles können.
Ja.
Die Multitalente sind, die aber total unterm Radar laufen.
Voll.
Und die man manchmal aufgrund ihrer Attraktivität manchmal gar nicht so tiefsinnig betrachtet. Aber wenn man sich ein bisschen Zeit für diese, für Vouvray, Chenin Blanc nimmt, dann kommt da so viel Tiefgang und so viel.
So sieht's aus. Ja, finde ich mich richtig
geil. Toller Gedanke.
Ja, aber das wäre so ich.
Ja.
Herrlich. Ich habe das Gefühl, Hannover ist ein bisschen trocken.
Können wir ausgleichen.
Die Luft ist ein bisschen trocken. Nein, wir haben jetzt so viel über Wein gesprochen. Aber jetzt, ich glaube, ich habe ein bisschen Durst.
Finde ich eine gute Idee. Bist du eher die Sektmutti oder eher Rotwein?
Ich bin eher die Sektmutti. Also würde ich eher mal, jetzt so als Start, würde ich eher mal die Sektmutti sagen. Ja.
Sekt ist ja auch sowas, was total wie mit Moscato d'Asti Image geprägt ist.
Ja.
Und was aber teilweise so dermaßen überraschend und faszinierend.
Finde ich auch sehr schade, muss ich sagen, weil wir auch gerade hier in Deutschland großartige Sekthäuser haben oder auch Winzer, die ganz großartige Sekte kreieren.
Nicht
weil
die Sekte, sondern die Sekte.
Die Sekte, die hier teilweise in irgendwelchen Champagnerhäusern gearbeitet haben und ihre Techniken dann zu Hause umsetzen. Und das ist, also, wenn du da mal ein Blind-Tasting machst und das gegeneinander stellst, also ich sage jetzt mal ein Champagner und einen deutschen Winzersekt, das zieht dir die Schuhe aus, ja. Da denkst du dir, leck mich am Arsch. Also das ist schon sehr,
sehr
großartig.
Finde ich auch teilweise für ein relativ
schmalen Taler, ja.
Also in der Relation, wenn du das so und bei diesen Blindverkostungen habe ich immer die für mich persönlich große Erkenntnis, dass man nicht mehr das Gefühl hat, das eine könnte fast dem anderen das Wasser reichen, sondern man hat eigenständige Produkte, die eine ganz eigene Daseinsberechtigung haben und wo man versuchen kann, eben so eine ganz andere Weinwelt mit diesem Schaumwein letztlich zu präsentieren.
Ja, genau. Eine Zeit lang war es so, da wollte man immer dem großen Bruder, sage ich jetzt mal, sehr ähnlich sein. Und jetzt, ich glaube, und das ist auch der richtige Weg, es ist genauso mit deutschen Rotweinen, dass man einfach akzeptiert, wir in Deutschland haben unsere eigene Stilistik, unseren eigenen Charakter. Mhm. Wir haben, ich meine, Weißwein jetzt mal ausgenommen, aber das ist, Deutschland schmeckt nach deutschen Weinen. Und deutschen Sekt ist auch deutscher Winzersekt. Und ich finde, da muss man nicht immer versuchen, zu sein wie jetzt ein Champagner oder wie ein Burgunder oder wie, ne, so dieses, sondern es ist doch geil, dass wir einfach diese Stilistik haben, die wir haben und dass man da versucht, alles rauszuholen. Natürlich kann man Methoden verwenden und so weiter, aber am Ende wird man das doch eh nie so hinbekommen, wie es woanders ist. Und das finde ich geil, dass das mittlerweile angekommen ist und dass es akzeptiert wird. Und ich glaube auch, dass unsere Gäste das immer mehr auch verstehen, weil wir haben natürlich eine Zeit lang, ich nehme jetzt mal den deutschen Rotwein als Beispiel, nein, das geht nicht. Und dann sage ich, nee, jetzt tun Sie mir mal einen Gefallen, den schenke ich Ihnen jetzt mal ein, den probieren Sie mal. Da werden Sie jetzt aber mal sehen, dass das nichts mehr mit dem zu tun hat, was Sie mal vor 20 Jahren probiert haben. Und dann wird das Zeug probiert und dann sitzen die da und denken, alter Falter, das ist ja großartig. Und das ist das. Du musst einfach halt auch mal den Leuten einen kleinen Probierschock einschenken und sie vom Gegenteil überzeugen, dass es halt nicht mehr alles so ist wie vor 20 Jahren, sondern dass diese ganzen jungen Winzer da alles für tun, dass unser Zeug halt auch großartig sein kann, ne, und ist. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Also auch, wie gesagt, unsere deutschen Rotweine finde ich wirklich, wirklich
was
toll.
Was machst du in der Weinbegleitung, wenn jetzt jemand da sitzt und sagt, okay, jetzt mit dem Wein komme ich oder ich möchte keinen deutschen Rotwein probieren, du schenkst ihn ein. Er sagt so und so und er probiert es und kommt damit nicht klar. Tauschst du das dann aus?
Nein, also ja, natürlich.
Ich
mache das ja immer so. Also ich bin, wenn ich weiß, oder wenn ein Gast ist, der jetzt wirklich überhaupt nicht also ich würde jetzt keinem Gast, der sagt, nein, mit dem lassen Sie mich damit zufrieden, dann würde ich das nicht machen. Aber wenn ich schon merke, vor 20 Jahren, ich dachte, der ist schrecklich. Und dann sage ich, ja, das ist nicht mal, ja, meinen Sie? Dann weiß ich, merke ich schon, eigentlich, er wird schon gern mal. Und dann sage ich, wir probieren das jetzt mal und wenn es nicht, dann ist kein Problem. Dann trinke ich das Zeug selber oder meine Jungs oder wie auch immer, der verkauft es dann offen oder keine Ahnung. Also es ist, ich bin da schon manchmal auch, dass ich da ihm natürlich auch die Option lasse, wenn er den nicht mag, dann muss er den jetzt auch nicht nehmen. Oder ich habe natürlich auch offene Rotweine im offenen Ausschank. Aber ich weiß im Inneren, es wird ihm gefallen. Und deshalb bin ich da eigentlich auch schon sicher, dass er da von überzeugt ist, weil ich weiß, dass das Zeug geil ist.
Das
ist ja
die Menschenkenntnis, die man dann auch
ja,
hat.
Ja, genau, in dem richtig, Augenblick, genau.
Wo man wie gesagt, den Gast anführen kann und das mit ihm.
Ja, genau. Am Ende hat er ja dann auch die Option, was anderes zu nehmen. Und es ist am Ende ja auch mein Laden. Das heißt, ich kann das da auch machen. Aber ich möchte einfach, es bringt ja nichts, wenn wir dann immer diese Weine auf die Karte nehmen und die Leute sich dann daran nicht rantrauen. Und wir dann aber diese deutschen Rotweine halt, oder generell diese deutschen Weine halt nicht voranbringen, weil man halt den Gästen auch nie die Chance gibt, das auch mal zu probieren. Weißt du, was ich meine? Weil sie halt freiwillig da jetzt sich das nicht aussuchen würden, ne?
Ja, einfach auch die Einstiegshürde ein bisschen
genau, halten genau,
und zu sagen, einfach mal probieren und sich darauf einlassen. Jetzt haben wir hier einen österreichischen Sekt, also jetzt hätte ich fast gesagt, fast einen deutschen. Das hätte hoffentlich nach hinten losgehen können. Nein, aber beim österreichischen Sekt zum Beispiel finde ich, da hat dieser in Deutschland kaum eine Präsenz, weil wir halt in unseren Sekten schon zu stark geworden sind und ganz, ganz selten Österreicher probieren, kommt aus dem Wiener Raum, Spätburgunder als Rebsorte, Pinot Noir.
Ja.
Und ich finde den von der Struktur und von der Charakteristik so eigenständig und so außergewöhnlich. Hat so eine ganz zarte, feine Perlage, wirkt unglaublich nuanciert und ist für mich eigentlich schon fast mehr als dieser Ich-Trinke-Sekt, sondern ein Speisebegleiter.
Warte, ich muss mal erstmal. Übrigens ist das Schlumberger war die allererste Weinreise, die ich mit 19 gemacht habe. Ich musste lachen, als ich rausgebracht. Ja, das ist ganz lustig. Das war nach in die Wachau damals und da war ich 19 und das war meine allererste Weinreise, die ich gemacht habe. Sie war so großartig und deshalb, das waren so richtig Erinnerungen, die gleich hochkamen.
Ist ja schön. Sowas prägt wahnsinnig, ne? Also ich kann mich heute noch daran erinnern, wie ich 1997 das erste Mal bei Neidberg im Weinberg stand und noch überhaupt keine Ahnung vom Wein hatte, aber das hat mich so nachhaltig geprägt. Und deswegen hat man so eine Grundsympathie irgendwie einem Gebiet oder einem Haus gegenüber, wo man sagt, okay, und damals, und man saugt das ja noch anders auf, man ist mit einer anderen Emotionalität mit dabei und man genießt das halt in dieser Unbedarftheit nochmal ganz anders.
Ja, absolut. Aber krass, der hier hat auf jeden Fall... Der ist sehr, ich sag jetzt mal, sehr fleischig, sehr kompakt. Boah. Ist gut. Das ist natürlich, schöne laktische Erdbeere. So richtig, der erinnert mich total an, kennst du noch diese Campino-Bonbons von früher? Diese Sahne-Erdbeer-Bonbons?
Ja. Der hat sowas in der Tat ganz cremiges, weiches.
Ja.
Aber ich finde das Laktische nicht langweilig, weil er trotzdem immer noch so eine frische Säure mit dabei hat. Also so ganz im Untergrund, finde ich persönlich, blitzt dann so dieses, wenn du mal so eine Schale Erdbeeren, so ganz frisch, und du hast die halt aus Transportgründen völlig umweltunfreundlich in so eine Plastiktüte mit reingenommen, sonst kriegst du die in die Tasche nicht rein. Mhm. Und dann machst du diese Plastiktüte auf und hast diese Aroma, diesen frischen Erdbeeren, die dir entgegen, Und genau das habe ich hier bei dem. Also ich habe schon dieses so ganz leicht, es war dann halt auch warm im Einkaufsbeutel, dieses leicht so erwärmte und aber trotzdem frische Erdbeer-Flavor. Und das finde ich relativ großartig.
Ja.
Was für ein Glas hast du dafür genommen? Also hast du, bist du bei Sekt?
Also
nimmst du da bestimmte Gläser oder?
Okay. Ja, ich habe von Josephine Hütte den habe ich das Schaumweinglas. Habe aber jetzt gerade das Was ist das? Nummer 3 oder was? Dieses Uni. Habe ich genommen. Weil ich mag das
bist
schon.
Bist du eigentlich so ein bisschen fetischistisch veranlagt, also bei Gläsern? Oder bist du ja. da eher nüchtern und.
Nee, ich finde das schon geil, da ein bisschen mit rumzuspielen, weil ich da immer wieder auch, und das mache ich auch manchmal mit Gästen, wenn die das Thema Glas dann irgendwie aufgreifen und sagen, Mensch, warum haben sie jetzt das Glas genommen? Also Weinbegleitung sowieso, da ist mir das sehr, sehr wichtig, dass ich für die Weine dann immer auch das richtige Glas habe, weil du natürlich da ja auch sehr viel spielen kannst, ne? Also
ja.
Haust du da jetzt die Säure besser raus, rein, mehr Schmelz, mehr Salzigkeit, wie auch immer. Also das ist ja schon abgefahren, ne? Und steckst du jetzt einen Riesling in ein Burgunderglas, ne? Hast du ihn einfach viel breiter aufgebaut? Ich sag mal, bestes Beispiel ist Odinstal. Hast du den in einem Rieslingglas, ist der, fühlt er sich gefangen, baust du den in ein breites, etwas burgundisches Glas, da bläht er sich auf und ist präsent. Es ist mega. Ja, und das sind halt so Spielereien, die du halt mit Gläsern einfach machen kannst und somit halt auch in der Weinbegleitung zu Gerichten. Was möchtest du am Ende zu dem Gericht haben? Welche Stilistik, welche Aromatik von dem Wein? Na, weil der Wein, du hast natürlich einen Wein, einen Charakter, aber kannst aus diesem Wein natürlich noch bestimmte Töne hervorheben zu dem Gericht.
Mhm.
Und das bekommst du mit dem bestimmten Glas, mit der Form, ne? Ich sag jetzt mal, also Josephinenhütte ist natürlich aufgrund der organischen Form ganz spannend. Dann habe ich von Mark Thomas habe ich Gläser, die haben natürlich, die sind ja alle, ich sag jetzt mal, burgundisch aufgebaut, haben dann ihren kleinen Cut drinne, wo sie dann die Aromen durchbrechen. Dann habe ich von Zwiesel noch ein paar Gläser, die ja wieder ganz geradlinig sind. Also das ist schon sehr, sehr interessant und wie gesagt, mir auch sehr wichtig. Und wenn dann die Frage von den Gästen kommt, dann reihe ich dann mal ein paar Gläser auf. Ein Wein kommt dann in die Gläser rein und dann können die mal ausprobieren. Und dann stellen sie oft fest, wie faszinierend das ist, wie ein Wein in den Gläsern sich präsentiert. Und ich.
Und bist du dann manchmal selber beleidigt, wenn du im Restaurant bist und die haben keine Glaskultur? Also haben
nein, Quatsch!
Maschinengepressen, bla bla bla.
Gar nicht, nee, okay. Gar nicht. Bist du nicht überhaupt so?
Ich trinke
nicht.
Nur aus Josephinenhütte und sonst nein. Oh, kommt mir nein. da kein Wein ach, auf meine Quatsch. Zunge.
Ja. Nein, 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 nein. Also das ist, also jeder ist da unterschiedlich und jeder sieht das auch unterschiedlich und in den meisten Fällen verstehen sie das, wenn sie den Wein dann mal so in unterschiedlichen Gläsern probieren. Und jeder freut sich eigentlich auch über diese hochwertigen Gläser, wenn sie daraus trinken können. Aber ich verstehe das auch, wenn man zu Hause sagt, nee, da kommt mir nur Ikea-Glas ins Haus, weil Bruch ist einfach so hoch. Wir haben keine anständige Maschine. Wir können nicht polieren, wir können nicht abwaschen, was auch immer. Das ist jedem selbst überlassen.
Wein ist philosophisch. Und ja, bei diesem Wein, den ich im Sinn habe, hat man das Gefühl, als hätten die Reben selbst einen Pakt mit dem Wind und dem Stein geschlossen. Jeder Trieb, der in den eisenharten Schiefern und sandfarbenen Steinterrassen des Swartland wurzeln, trägt den Widerhall von Stürmen und Stille in sich. Und im Glas tanzt dieser Widerhall als alles verloren Chenin Blanc 2024 ein Wein, der so eigen ist, dass er dir nichts anderes als ein zustimmendes Kopfnicken entlockt. Vielleicht zuallererst, was ist eigentlich dieses Chenin Blanc? Oder heißt es der Chenin Blanc? Oder die Chenin Blanc? Ach egal. Chenin Blanc zählt zu den ältesten Rebsorten der Welt und wurde bereits im 19. Jahrhundert in Anjou urkundlich erwähnt, als Mönche des Klosters Montchenin damals Reben anlegten und somit der Rebsorte ihren Namen gaben. In Frankreich erblühte sie in Vouvray und Savigny, wo sie von straffer, mineralischer Schieferkühle bis hin zu honigsüßer Opulenz alles beherrscht.
Ihre lebendige Säure wirkt wie elektrischer Pfeffer im Glas, die Frische und Tiefe in einem absolut einzigartigen Schluck vereint. Das kannst du nachvollziehen, oder? Dieses vibrierende, leichte Frische, dieses salzige, dieses geschmackvolle, dieses elegante, das fast nur ein Chenin ins Glas zaubern kann. Aber es geht ja heute nicht um einen französischen Chenin Blanc, sondern um einen südafrikanischen. Und hier nennt man diese Rebsorte ja fast liebevoll Stien. Dort ist sie mit 17.700 Hektar die meist angebaute Rebsorte des Landes und übertrifft damit alle anderen Anbauflächen weltweit, selbst in der Loire. Leider muss man sagen, kann Chenin Blanc alles. Also auch von absolut billig. Sie könnte durchaus 240 Hektoliter pro Hektar produzieren. Nur zur Orientierung, Grand Cru Niveau ist zwischen 30 und 40 Hektoliter, also kann ein absoluter Massenträger sein. Jedoch auf den kargen Schieferlagen des Swartland hat man in der Regel gemäßigte Erträge. Also selbst bei einfacheren Weinen haben wir hier 40 bis 60 Hektoliter. Was dazu führt, dass wir eine konzentrierte Aromatik erhalten. In Swartland schwankt die Sommertemperatur zwischen 25 und 35 Grad, was in Kombination mit den kühlen Nächten eine perfekte Säurebewahrung ermöglicht und dem Chenin seine scharfe Spannkraft verleiht. Die Böden aus Malmesbury-Schiefer, vereint mit rotem Sandstein, verleihen ihm eine salzige, steinige Mineralität, die an im Regen glitzernde Felsen erinnert. In den Kellern von Alles verloren vergärt er spontan, da er fast nur genauso eigenkomplex und definiert brillieren kann. Und dieses außergewöhnliche Mundgefühl präsentiert, was zwischen stillerner Strenge und samtiger Cremigkeit changiert. Die Legende von Alles verloren. Und ja, man muss hier wirklich von einer Legende sprechen, beginnt am Rande der heute noch so rauen, doch einst absolut unwirklichen Region Swartland. Zwischen 1696 und 1704 vermachte Governor William Adrian van der Steel die Ländereien einer Witwe Kloet, die als eine der ersten Siedler das Land zwischen Kastelberg und Riebeckwelle betrat. Und dessen karges Antlitz bald mit einem mühevollen Pflügen vertraut machte. 1704 kehrte sie von mühsamen Fahrten nach Stellenbosch heim
und fand Hof und Gebäude in Schutt und Asche. Alles sei verloren,
riefen die erschöpften Gesichter. Doch aus jener Katastrophe erwuchs sein Name und ein Vermächtnis.
Alles verloren.
Erinnerung an Verlust und Triumph gleichermaßen. Bereits 1806 verblüfften die neuen Besitzer mit der ersten Lese ihre Weinstöcke. Und 1782 legte Daniel François Malan, Anherr der heutigen Familie, den Grundstein für die Ära Malan. Aus Weizenfeldern wurden Rebflächen. Und die Tropfen fanden schnell Freunde über die Grenzen Südafrikas hinaus. In den 1960er Jahren führte man kühn fruchtige Portexperimente ein und pflanzte portugiesische Rebsorten, die Alles verloren heimlich zum Portpionier machten. 1986 wurde das Gut Gründungsmitglied der Swartland Wine Route, einer Rebellion gegen Tradition, die das karge Land bekannt machte. Mit dem Aufbruch ins neue Jahrtausend kehrte Danny Malan als fünfte Generation zurück in die Kellerei. Seine Rückkehr 2003 war das Versprechen, den Geist der Gründer weiterzutragen. Erst 2017 wagte Alles verloren den Sprung ins Weißweinreich.
Chenin Blanc wurde geboren und ist seither Leitfigur einer komplett neuen Ära.
Und auch wenn Danny eine der schillerndsten und großartigsten Persönlichkeiten nicht nur des Swartlands, des südafrikanischen Weinbaus, am 21. September 2024 von uns gegangen ist, haben sich seine Frau und seine Kinder zur Aufgabe gemacht, sein Erbe, seine Vision nicht nur weiterzuführen, sondern weiterzuentwickeln. Die Reben, aus denen der 2024er Chenin entsteht, sind stämmige Buschreben mit mehr als 25 Jahre auf dem Buckel. Gepflanzt in den trockenen Parzellen auf etwa 322 Meter. Ihr Terroir, ein Schichtwerk aus Schiefer und Sandstein, verleiht jedem Glas eine kühle Mineralität und unverwechselbare Tiefe. Gelesen wird zwischen 2 und 10 Uhr morgens, um die Aromträger zu bewahren. Im Keller gilt die Devise sanftes Pressen, rasche Gärung und langsames Reifen, bis die Hefekaskaden das Bouquet umschmeicheln. Danke für diesen außergewöhnlichen Wein, dem Hause Alles verloren und ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Ich glaube, das ist auch das. Wenn du in so ein Restaurant kommst, dann kannst du das vielleicht auch erwarten. anständiges Glas, weil da sind wir beim Thema Kalkulation und so weiter. Preis, das ist halt das. Das macht sowas dann natürlich auch wieder aus. Ne? Da sind Leute, die machen sich Gedanken und geben sich Mühe für sowas. Und ja.
Und ich finde aber gerade beim Sekt, da kann man es am optimalsten darstellen, weil ich finde persönlich Aromatik, darüber kann man diskutieren, weil jeder eine unterschiedliche Sensibilität hat, manchmal eben auch eine unterschiedliche Erfahrung, Dinge nasal aufzulösen, aromatisch aufzulösen, aber dieses Geschmackliche, also gerade wenn du diesen Sekt nimmst, der hat eine wahnsinnig feine Perlage, den im falschen Glas serviert, wirkt der mit einmal relativ rustikal
und sehr,
du hast diese unterschiedlichen, du hast diese unterschiedlichen Bittertöne, die sich komplett anders präsentieren, je nachdem, wo der auf der Zunge aufkommt, was du natürlich auch mit dem Glas steuern kannst. Und wenn man das mal erleben möchte, dann ist Sekt oder eben so ein Pinot Noir Sekt, der natürlich dann auch eine leichte Tanninkultur hat und unterschiedliche Gläser ganz großartig. Bis hin zum Ikea-Glas, wo man sagt, wo man erlebt, wie stark man den Schaumwein dann eigentlich kastriert.
Ja, richtig. Ja. Also, ich sag mal so, beim Schaumwein ist es, wenn du bei einem Aperitif, also ich muss sagen, die von Josephine Hülte, die Schaumweingläser, die finde ich sind schon sehr, sehr geil gemacht. Also da ist, da hast du einfach, du gibst dem, egal was du da reinkippst an Schaumwein, du gibst dem Zeug einfach genügend Freiraum, um sich entfalten zu können. Die Perlage ist halt eigentlich, also zumindest das Zeug, was ich hier immer ausschenke, du, da wird nichts erdrückt, trotzdem ist die schöne Frische da, so gerade wenn du im Aperitivbereich unterwegs bist, weil da willst du ja das, ne? Du möchtest diese erfrischende Prickelbrause haben, aber es darf halt nicht zu aggressiv und zu aufdringlich sein, dass du die ganze Zeit zum Beispiel aufstoßt oder so, ne? Was du ja, nehmen wir mal diese klassische Sektflöte, wer zur Hölle hat die eigentlich erfunden? Also mein Zinken zum Beispiel, der da jedes Mal drin stecken bleibt, ich kipp mir da jedes Mal alles über den Latz, weißt du, da bist du irgendwie auf einer Konfirmation, ja, diese scheiß Bankelgläser, ich weiß, von der auf so ein Tableau, da kriegst du halt 20 Gläser drauf von so einer Sektflöte. Alle anderen Gläser sind halt immer nicht so schön banketechnisch vorzubereiten, aber trotzdem schrecklich. Ich finde ein Weinglas für als wenn du Schaumwein als Essensbegleiter nutzt, ist ein Weinglas, nehmen wir jetzt mal ein Chardonnay-Glas, ne? Jeder weiß ja jetzt ungefähr oder ein etwas breiteres, finde ich, ist angenehmer, weil du den Wein etwas breiter machst, etwas weicher und sich das Ganze natürlich dementsprechend dann, weil meist wählt man ja dann auch einen Schaumwein, der etwas fülliger, üppiger ist und somit du halt eine Perlage hast, die dann dementsprechend auch weicher zu dem Essen wird, ne? Und deshalb bin ich immer ein Freund dann auch, wenn wir haben natürlich auch Gäste, die dann mal einen Schaumwein als Essensbegleiter auswählen und dann biete ich das auch immer an und frage, ob ich da ein Weinglas zu, also ein, ich stelle dann immer das Glas dann dazu und frage, ob ich das dann nutzen darf und da sind immer alle begeistert, dass das angeboten wird, weil in den meisten ist es dann halt nicht so der Fall, ne?
Was ich öfters gemacht habe, was ich total witzig fand und was von Seiten der Gäste auch relativ gut ankam, wir haben Schaumwein getrunken und wollten bei dem Schaumwein bleiben, also eine Flasche mindestens. Und ich habe zu jedem Gang habe ich ein anderes Glas genommen.
Ah.
Und die hatten ein unglaubliches Weinerlebnis dabei.
Cool.
Und hatten halt zur Vorspeise hatten die ein klassisches Rieslingglas, zum Mittelteil hatten die halt ein Chardonnay-Glas und dann zum Hauptteil hatten die ein Bordeaux-Glas.
Das
und
ist diesen auch cool. Wein
und hab dann aber so deren Lieblingsglas dann trotzdem immer so als Konterglas mit dabei gelassen, wo sie halt die natürliche Entwicklung des Schaumweines, des Champagners damals miterleben können, aber hatten jedes Mal eine komplett unterschiedliche Wahrnehmung letztlich für diesen Wein in Kombination mit den Speisen, weil du den ja dann eben auch anders präsentierst und sich entwickeln lässt. Und das fand ich eigentlich damals ganz, ganz witzig. Also, dass man sagt, man hat einen Grundwein, spielt mit den Gläsern, ist natürlich, also es wäre fünfmal weniger Abwasch oder polieren, wenn du das eben anders hättest. Du kriegst auch nicht mehr Geld dafür, aber die Leute waren geflasht. Das ist genau dieser Moment, den man damit erzeugen wollte.
Genau, das ist so eine coole Idee, ja. Aber wie du schon sagst, man hat natürlich mehr Arbeit dadurch, aber es ist halt, du bist, du entertainst einfach, ne? Und es ist eine coole Geste und wenn die Gäste da irgendwie interessiert sind und daran Spaß haben, dann hey, ist doch egal.
Ne? Und es bleibt eine Erinnerung. Also irgendwann genau. sagen sie mal, und damals hat man eine Flasche getrunken und da haben wir genau. 5 Gläser bekommen. Genau. Ohne dass es aufdringlich wirkt oder man stellt 5 Gläser dann nebeneinander und sagt, hier probieren Sie mal, dann wird's wieder Arbeitstrinken. Aber so war das einfach dieses, wo man sagt, man hat diesen Fluss einfach aufgenommen und unterhalten.
Ja. Finde ich cool. Hm.
Den roten gleich hinterher, damit wir.
Können wir machen. Warte.
Den ernsthaften Teil mit abgehakt haben. Haha. Findest du Rot ernsthafter als Weißwein oder kann man das gar nicht so sagen?
Das kann man nicht so sagen. Kommt doch mal drauf an. Warte mal. Ich muss einmal. Ich finde, es gibt auch sehr ernste Weißweine. Und es gibt sehr lockere Rotweine. Und deshalb finde ich, kann man das gar nicht so sagen. Also natürlich ist es so, dass man, wenn man jetzt klassisch von dem Weiß und dem Rotwein ausgeht, man ja dann meist immer von dem, man sagen würde, der Rotwein ist der ernste Part. Ne? Tannine, streng und so weiter. Aber wenn man dann mal tiefer in die ganze Weinwelt eintaucht, sich da Beispiele rauspickt, der zum Beispiel von, wer ist denn jetzt, der Puschter von Preissinger aus Österreich, das ist zum Beispiel so ein verspieltes Gesöff, es ist ja auch ein roter, es ist das Zweigeld, ich glaube es ist eine Cuvée, der gekühlt, ich meine allein die Flasche schon, sieht aus wie so eine alte Bluna-Flasche früher, weißt du, die Brause, steht drauf, gekühlt servieren. Und das ist halt zum Beispiel auch, das ist so ein verspieltes Zeug, genial. Und das ist halt, das hat halt nichts mit Ernst zu tun, das ist halt alles andere. Und dann hast du teilweise Weißweine, die... wo du denkst, so alter Falter, steifer geht's eigentlich nicht. Und deshalb, also ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Früher ja, aber ich glaube, heute kann man das nicht mehr sagen.
Ist aber nicht erstaunlich, dass, zumindest habe ich das Gefühl, bitte korrigier mich, in dieser Natural Wine World, die du ja ganz gerne angrebst, dass da Weiß präsenter ist als Rot?
Also
es finden sich teilweise... Okay.
Ja, also ja, Weiß ist schon eher, weil natürlich auch viel so diese Orange-Wein-Geschichte und so weiter. Aber ich glaube, Rot ist eigentlich genauso viel vertreten. Es wird aber wahrscheinlich weniger wahrgenommen, weil du beim Roten, weil auch viel natürlich auch dieses Nicht-Filtern ist ja auch eine Sache, die auch so mal gerne genutzt wird, ne? wenig gefiltert oder wie auch immer, du hast mal so dieses leicht Trübe dann drin, so ein bisschen mehr Grip und so weiter, weil es einfach auch ein geiles Feeling ist. Und dann spricht man ja auch nicht gleich von einem Naturwein. Und deshalb ist, glaube ich, da dieses Zuordnen von dann bei einem Rotwein von Naturwein und einem Nicht-Naturwein schwieriger, als wenn du einen Weißen hast. Ich glaube, da fällt es dann eher auf und auch von der Nase ist es manchmal schneller zu erkennen. Weißt du, was ich meine? Als bei einer roten Geschichte, weil der Rote verhält sich da nicht so auffällig. Weil beim Roten hast du auch diese, ich sag jetzt mal, Leder, stallig und so weiter. Gehen wir mal nach Südafrika. Ja, da hast du das ja auch ganz oft, ne? Diese strenge, intensive. Und das sind keine Naturweine. Und bei der weißen Geschichte ist es, glaube ich, einfach der ist einfach auffälliger. Ne? Der kann nicht so.
Verschiedene ja. Elemente, die wir dem Naturwein zusprechen, finden sich im Rotwein. Ja, dann ohnehin wieder die Maischestandzeit etc.
Genau, tralala. Richtig, das, genau.
Ja, wie du sagst, es fällt nicht so auf.
Ja.
Und letztlich gibt es ja auch keine Grenze für dieses Naturding, außer dass man sagt, halt,
das
sollte
ist ja auch
vielleicht biodynamisch produziert werden oder Schwefel ein bisschen vorsichtiger oder gar nicht umgegangen werden etc. Ja. Aber es gibt diese Grenze nicht und viele Rotweinproduzenten arbeiten sehr natürlich, reduzieren das andere auch, aber arbeiten ja dann trotzdem in unserem Gedankenschema. Und das, was dann als Naturwein irgendwie außen vor sticht, ist dann halt das Schräge, was dann irgendwie nach Fein auf dem Bauernhof riecht. Und,
ja, genau.
Ja.
Ja, genau, dieses ja. Ländliche, ne, wie auch immer sagen. Der Güllewagen, der jetzt ja, ja. durchs Dorf fährt. So, und das hast du ja schon öfters. Ja, ja, ist es so, ne? Ich liebe das ja. Ich bin ja so ein richtiges Dorfkind. Also für mich ist das ja einfach immer wieder Heimat und mein Zuhause. Und da ist das. Deshalb ist es wahrscheinlich auch, deshalb bin ich da auch so angefixt von. Aber ich muss auch dazu sagen, ich verstehe natürlich auch viele, die da immer sagen, ah, diese Naturweingeschichten, das ist immer alles schwierig. Weil es ist schon, du musst natürlich aufpassen. Es gibt auch viel Schrott auf dem Markt. Ne? Also du hast natürlich auch viele Geschichten, wo du sagst, so alter Falter, Leute, das Zeug ist, weiß ich nicht, da sind nur Fehler drin und ich weiß gar nicht, warum das überhaupt verkauft wird. Ne? Also das ist halt auch, du hast natürlich auch Winzer, die dann sagen, oh, jetzt müssen wir da das jetzt mitmachen und dann, ja, sagen sie, ja gut, ob das jetzt, es fällt doch eh keinem auf, weil das ist doch Naturwein so, ne? Also das ist halt auch, oder du hast natürlich auch, ich sag mal, diese ganzen Weinbars und so, dann hast du da Leute, die dann das Zeug auskippen, die da die Flaschen aufziehen, ja, die verstehen jetzt halt nicht, ist das jetzt, soll das so sein oder soll das nicht so sein? Weißt du, was ich meine? Und dann wird es ausgekippt, dann hast du die Gäste da sitzen und die sagen sich, ey, das ist, weiß ich nicht, irgendwie schmeckt das alles komisch und dann hast du sie versaut. Dann sind die durch mit dem Thema Naturwein. Weißt du, was ich meine? Und dann sitzen die hier bei mir und sagen sich, oh, oh, ich hatte schon mal Naturwein, da war ich in unserer Hauptstadt und nee, danke, brauche ich nicht nochmal. Dann sage ich, ja, ich verstehe das alles. Ich sag, ich würde Ihnen dann trotzdem gern nochmal den Wein einfach nur so einen kleinen Schluck zum Gericht und probieren Sie den mal, kriegen trotzdem von mir eine Alternative, wenn es nicht funktionieren sollte. Ne? Naja, und dann kriegst du sie dann doch nochmal aus dieser Anti-Naturwein.
Und man schafft es dann auch. Also man schafft dann, genau. Und wenn man es dann entsprechend erklären, begründen kann, begleiten kann, dann ist es, und wenn man es auch nicht so radikal sieht, wie, weil du es gerade gesagt hast, in der Hauptstadt.
Ja, ach Mensch, ich will, ich
ja
will
nicht immer, ja, so ist, also.
Aber es ist ja so, weißt du, was ich meine? Es ist halt, ich will da ja auch nicht immer drauf rumhacken, aber du hast halt immer, es ist alles immer so schnell und viel und unüberlegt manchmal, weißt du, was ich meine? Jeder will und dann hast du halt, ich will da auch keinem irgendwas vorwerfen, aber du hast natürlich dann da viel wird mit Aushilfen gearbeitet und das sind natürlich dann auch keine Leute, die dann Ahnung von dem Ganzen haben und dann knallen die das Zeug raus und dann wird, ich meine, das so ein Naturwein, die Flasche wird aufgemacht, dann steht die da manchmal, weiß nicht wie lange, weil die natürlich auch die Weinkarte, offene Weine, so und so viel. Ey, und dann ist der vielleicht auch schon drüber oder wie auch immer oder war auch schon drüber beim Aufmachen.
Kann man auch mit Natur verargumentieren.
Ja, also, das meine ich ja, weißt du? Und dann heißt es, nee, der muss so sein. Nee, muss er nicht, beim besten Willen. Natur, ja. Ja, genau. Und dann ist die Nummer durch und dann heißt es, alle Naturweine sind scheiße. Ja. Und das nervt mich dann auch, weißt du? Das ist so unfair, das ist kacke. Das macht man nicht. So, und natürlich diese ganzen geschönten Dinge.
So kämpfen
Dinge,
aber ganz oft irgendwelche Weinsachen mit irgendwelchen... Also wie Bordeaux auch, wenn du den klassischen oder wie Chianti, wenn wir gerade einen, also mehr oder weniger einen Chianti im Glas haben, hat der natürlich ein Branding, aber das ist jetzt so eine ganz andere Richtung, finde ich, die auf der einen Seite schon ein bisschen moderner ist, die ein bisschen greifbarer, ein bisschen fruchtiger ist. Auf der anderen Seite, finde ich, hat der Wein sehr viel Ebenen, sehr viele Geschmacksebenen, die total spannend sind und wo du so auch so ein bisschen dieses dreckige Derbe hast, aber im positiven Sinne, wo schon der Sangiovese mit einem hohen Anteil durchblitzt, aber eben auch noch Cabernet Merlot mit drin ist, wo du ein bisschen Holzspiel drin hast, wo du eine Geschmackskomplexität, aber trotzdem finde ich zumindest einen Wein, den man versteht, also den sogar ich verstehe.
Was heißt denn sogar ich?
Das sollte eher spaßig sein, also da, wenn ich manchmal auch so freakig und nerdig bin, also und ich in die Weine so reinarbeite und die manchmal auch zu verkopft sehe oder zu überemotional sehe und da... Ach,
schön, das ist aber schön.
Manchmal will ich auch einfach.
Ja, aber das ist schön. Also, ich bin jetzt gerade sehr überrascht, muss ich positiv, ich habe mir den, der ist ja, was hast du gesagt, Merlot ist noch mit drin und...
Cabernet Sauvignon Sangiovese, also
es sind
50% ist Merlot, 50% Cabernet und dann 70% Sangiovese. Sangiovese, ich spreche es mal französisch aus.
Ja, ich weiß. Ja, Sangiovese, ja. Aber ich bin jetzt gerade überrascht. Ich finde es total, also du hast so dieses leicht zimtig-vanillige, dieses das Fass. Er hat aber trotzdem, er hat so eine ganz leichte Eisenkirschnote. Dieses Eisen. Also weißt du, wenn du Nasenbluten hast.
Krass, ja.
Ja, ja,
stimmt, du hast recht.
Und das, ja, und das hinten.
Und das läuft dir runter, ja, und du schmeckst,
genau,
es dann,
ja, genau. Hatte ich als Kind immer. Und das, aber das ist geil. Ja. Also, das ist so, es wirkt so, so vital. Ist auch mal gefährlich, ne, wenn so ein Wein so isotonisch oder vital wirkt. Ich bin gerade sehr, ich habe eigentlich ihn sehr etwas fetter und schwerer erwartet, muss ich sagen. Hm. Es ist jetzt gerade sehr. Aber das, oh, ist richtig krass mit diesem Eisen. Hm? Das kommt aber, wenn du sagst, Merlot, finde ich, kickt ganz stark durch irgendwie. Hm. Einmal so ein, der macht so vorne an der Spitze, der Zunge macht er so einmal so plopp. Ich finde die Kirsche gerade ganz, ganz krass.
Durch den Sangiovese, ja. Finde ich auch, ja, so ganz, genau, ganz präsent. Und ja, aber so ein schwarzes Kirschfleisch, also
genau,
reines Kirschfleisch, nicht die, genau, Steine.
Ja.
Und das aber so richtig, als würdest du so von der Schale wegkratzen und dir die Nase stopfen.
Ja. Oh, krass. Oh, ganz toll.
Auch nicht zu anstrengend, aber trotzdem anspruchsvoll.
Genau.
Bei wie viel Grad hast du den?
Ich muss lügen. Ich glaube, was habe ich denn hier? Ich hatte den, oh, was habe ich denn hier drin? 12?
Hm. Ich habe ihn auch relativ kühl, also ich habe ihn auch so bei 15 Grad ungefähr, finde, ja, ich auch schön. Weil der ist ohnehin nicht zu alkohollastig, mit 13 noch irgendwas, aber dadurch wirkt er noch frischer und lebendiger und die Tannine werden extrem gut reguliert.
Mhm. Obwohl 12 ist ein bisschen, doch, ja, lass es vielleicht 14 sein.
Hm.
Weil hier drinnen nicht, aber ich hatte ihn vorher im Dings, weil ich den einmal, ich hatte ihn nämlich mit der Technik zusammen und dann habe ich ihn einmal kurz kalt gestellt und
gekühlt.
Na gut, jetzt, ja, also ja, vielleicht ist er jetzt bei 12, kann sein. Ich mag das immer, ich finde das immer geiler, weil es ist ja das, was ich auch generell immer bei Rotwein im Restaurant selber, der Raum ist ja relativ warm, wir haben viele Kerzen und das ist immer alles, was du ja da an Rotwein ausschenkst, wird ja schnell warm. So, das heißt, ich habe es dann doch lieber immer ein bisschen kühler. Und weil wenn du es im Glas hast und diese Raumtemperatur, ich meine, wenn du es dann schon auf perfekter Temperatur hast, dann hast du ja im Glas irgendwann einen Glühwein. Weißt du, was ich meine? Und also bin ich immer eher ein Freund oder generell, ich mag es einfach auch ein bisschen lieber, wenn der Rotwein ein bisschen kühler ist. Und ja, ich glaube, die Gäste finden das eigentlich auch mal ganz gut. Und wenn ich komme dann mal kurz aufs Eis oder so, ist dann auch in Ordnung. Ja.
Wie wirst du noch inspiriert? Also, ich meine, du bist ja jetzt eigentlich total overload, mehr oder weniger, weil selbstständig auf der einen Seite, Mutti auf der anderen Seite. Mhm. Und ich glaube, ihr fahrt nicht jede Woche in irgendein Weinbaugebiet oder auf eine Weinmesse und findet da nur schöne Momente, sondern ist ja mehr oder weniger Alltag. Aber trotzdem man ist ja gezwungen manchmal, immer wieder doch was Neues zu finden und zu sagen, okay, wir haben ja auch ein paar Stammgäste, die muss ich auch mal was irgendwie überraschen. Wie schaffst du das?
Also ich sag mal, in den letzten 2 Jahren war ich viel unterwegs. Ich habe ganz viel Weingüter besucht. Ich war viel im Ausland, ganz viele tolle Sachen gesehen.
Cool.
War auch echt, ich war, glaube ich, gefühlt jeden Monat irgendwo. Diese typischen 3-Tage-Trips.
Toll, dass du es so einrichten kannst. Super.
Ja, mega, es war ja schon, es war
reichen
schon,
ja auch. Also das ist
ja. Du weißt ja, wie das immer abläuft, ne? Also das ist ja dann, du schläfst 3 Stunden das ist ja dann immer, du versackst ja dann abends immer noch mit der ganzen Gang, mit der du da bist. Und das ist ja auch immer herrlich. Also es ist ja immer schön und macht immer viel Spaß und ist natürlich auch immer sehr viel Input. Das hat unheimlich viel gebracht natürlich. Ganz viele großartige Weingüter, neue Sachen kennengelernt und dementsprechend auch viel den Weinkeller gefüttert. war so die letzten zwei, drei Jahre, ja. Dieses Jahr war ich jetzt noch gar nicht. Also ich habe viele Sachen dieses Jahr absagen müssen, weil ich einfach auch gesagt habe, personalbedingt, ich schaffe das nicht, ich konnte nicht weg, weil wir einfach hier einen großen Wechsel auch an Mitarbeiter hatten. Und ja, aber das ist so eigentlich immer das, was mein Input ist. Ich bereise eigentlich die Weinwelt und hole da meine Inspiration und mein
Inspiration.
Ja, das ist so das, was ich liebe und was mir auch immer wieder so diese Kraft auch gibt, ne? Also das finde ich mal ganz toll und ja, das ist, wie gesagt, sehr großartig. Anstrengend, sehr viel, aber das ist das, was ja auch diese Weinwelt ausmacht, ja.
Sind es dann die singulären Weine, die du dort probierst und die dann für deine Karte aussuchst? Oder sagst du, ich probiere die trotzdem zu Hause im realen Leben nochmal nach und möchte dieses Urlaubsfeeling nicht haben?
Ja, gut.
Wo wir also alle beeinflusst sind?
Ja, also es ist so, dass ich bin da schon, ich sage, Profi genug, dass ich vor Ort dann auch sage, das ja, das nein, das ja, das nein. Ich habe dann meine Liste, ich check dann zu Hause immer nochmal, okay, ich gehe dann auch nochmal geschmacklich mein Raster da durch und gucke im Kopf, ja, ja, nein, nein, ja, ja, nein. Also, weil es ist ja natürlich, man ist schon ein bisschen von dem Ort dann auch geflasht. Na, es ist ja, ich meine, das ist ja alles immer wunderschön und die sind alle super lieb und so weiter und so fort. Aber ich versuche schon immer dann auch, mich da nicht zu sehr beeinflussen zu lassen und ja, professionell durchzuprobieren. Brauche ich das jetzt oder finde ich das einfach nur lecker? Also, ne, das ist halt, weil am Ende könntest du ja oftmals auch alles mitnehmen. Aber ich habe natürlich auch manchmal Sachen, wo ich sage, okay, das ist alles super schön, alles nett, aber der Weinstil an sich ist jetzt nicht meins. Also das habe ich auch so. Und das vermerke ich mir dann aber auch direkt und dann ist gut. Also ja, aber klar, ich gehe dann hier zu Hause nochmal durch und check das dann nochmal, bevor ich da meine Bestellung durchgebe. Aber es kommt auch mal vor, dass ich dann direkt vor Ort meine Bestellung durchgebe.
Manchmal sind es aber eben auch so die nachhaltigen Erinnerungen, dass man sagt, okay, vor 2 Jahren waren wir in Bordeaux und da hatten wir da bei dem Weingut den Wein. Ja. Und das kommt dann irgendwann nach 2 Jahren erst, dass es dann sich entwickelt und man nicht sofort eine Kaufentscheidung trifft oder sich entscheidet.
Na klar, das
aber trotzdem
auch,
geprägt ist. Gab es da mal einen Weinladen oder eine Weinbar oder irgendwas, was dich absolut beeindruckt hat, wo du gesagt hast, wow, so wie die Wein leben, das finde ich großartig beim Versacken mit der Clique.
Oh, das ist jetzt krass. Sicherlich. Da, also wir waren, oh Gott. Einige. Aber jetzt, dass ich jetzt genau eine sagen kann, weil ich finde halt, es gibt auf der ganzen Welt, ich hatte wirklich jetzt schon, ich durfte auf ganz vielen unterschiedlichen Orten dieser Welt schon sein und habe ganz viele tolle Konzepte kennenlernen dürfen und Menschen, die dahinter stecken. Und ja, da waren schon so einige, wo ich gesagt habe, boah, krass, das ist schon echt durchdacht und cool gemacht. Und aber ich kann jetzt, also Napa Valley zum Beispiel, da waren auch einige Sachen, wo ich da saß und dachte, oh krass, ey, wie das hier alles so funktioniert und wie die das machen und so einige Weinbars und so, das ist schon cool, cool durchdacht und gemacht. Aber es sind natürlich so Konzepte, wo du da sagst, ja gut, das funktioniert halt hier perfekt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist so, also du weißt halt auch, das funktioniert nur hier so. Oder auch also ja. Südafrika, dieses, was ich auch mega cool finde, oder also generell diese Weingüter, wo du dann hinkommst und dann deine diese Snacks bekommst und dann kannst du dann dein Tasting und also weißt du, dieses, also mal komplett weg von so einer Weinbar, sondern einfach nur diese Weingüter besuchen. Du hast dann, kannst dich hinsetzen und kannst diese so unkompliziert, was ja hier in Deutschland manchmal sehr kompliziert wirkt, dieses Romantische, was ja immer alle haben, auch so von unseren Gästen. Ah ja, dann kann man an die Mosel fahren und kann die Winzer abklappern. Nee, das ist nicht mehr wie früher. Die Winzer sind alle gestresst, die haben keinen Bock. Die sind teilweise mitten in der Ernte oder in der Vorbereitung, wenn ihr da mit dem Fahrrad eure Radtour macht. Das ist nicht mehr wie früher. So, und das ist, ja, weißt du, was ich meine? Ne? Unsere Gäste, die haben da manchmal keine Vorstellung. Die denken, die können da einfach anklopfen und sagen, wir würden jetzt gerne mal ihre Weine probieren. Das ist aber, also gerade diese kleinen Winzer, das funktioniert aber nicht. Die sind busy, das sind Bauern, weißt du, was ich meine? Die haben zu tun. Und das ist halt manchmal schade, weil ich denke, man könnte das einfach viel geiler aufbauen, aber es kostet natürlich auch alles Geld. Und das ist natürlich in den Ländern alles besser durchdacht, wahrscheinlich auch aufgrund von anderen Geldern, dass du halt dann einfach dieses Weingut besuchen kannst, du kannst da hinfahren, dann hast du da deine Mitarbeiter, die dann halt so ein Flying vorbereiten, dann kannst du dich hinsetzen, kannst auf den Weinberg gucken, hast dann deine kleinen Snacks, probierst das Flying durch und sagst, oh, der Wein hat mir besonders gut gefallen, also nehme ich da jetzt mal 12 Flaschen von mit oder bestell sie mir nach Hause. Also weißt du, was ich meine? Das ist halt, das finde ich ein geiles Konzept eigentlich und hast dann da die Studenten, die dann vielleicht die Weine mal kurz erklären. Und das ist etwas, was, glaube ich, hier in Deutschland mir so noch nicht direkt aufgefallen ist. Du hast das natürlich, du hast diese großen Weingüter, die das natürlich auch so anbieten. Aber ich glaube, so kleine Weingüter würden da cooler zur Geltung kommen. Aber es ist auch alles immer Zeit, Kosten und so weiter, die da halt... Was ich auch alles
ist verstehe. Aber das, was ganz, ganz viele mehr oder weniger als zukunftsträchtig erachten für die Weinbranche, dass dieser Weintourismus, der halt gerade extrem im Napa teilweise übertrieben wird, in Südafrika intensiv gelebt wird, teilweise in Italien natürlich perfekt praktiziert wird, dass der die Zukunft für Deutschland und Österreich sein könnte, wo es noch ein bisschen verkümmert ist.
Ja. Und aber wir, also da das liegt natürlich auch an unserer Politik, also, das ist natürlich, das muss unterstützt werden, das ist halt natürlich, das ist in den anderen Ländern, glaube ich, auch, die haben das gecheckt, dass diese Staaten dann davon auch leben, ja, von diesem Tourismus. Ja. Südafrika, Kapstadt und Stellenbosch und so weiter, die leben davon. Ja, die Leute reisen dahin, die klappern diese Weingüter ab, die haben ihre Hotels, ihre Restaurants, alles da dran. Und das hat unser Land hier, hat es noch nicht gecheckt, dass wir auch eigentlich eine Menge zu bieten haben, ja. Wir haben Weingüter, wir haben Restaurants, wir haben Hotels und wir können das alles aufbauen. Also wir haben auch Spots in diesem Land, die man abklappern kann. Aber es ist natürlich diese Unternehmen, diese kleinen Unternehmen können das nicht alleine stemmen. Man braucht halt da auch so ein bisschen Unterstützung und das ist halt, also es wird irgendwie falsch angepackt und ja, aber das ist jetzt wieder ein Thema, das ist alles schon wieder zu kompliziert und zu wirr und wo fängt man an?
Wenn wir da weiter drüber nachdenken, dann machen uns die zweite Flasche auf oder die dritte.
Ja, genau. Aber weißt du, was ich meine? Das ist halt, ich glaube, und dann würde man wahrscheinlich auch viel mehr im Inland noch mehr Urlaub machen und das alles, aber gut. Okay.
Wenn du, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, wenn du in so einem Laden bist, was fasziniert dich persönlich da am meisten? Ist es die Weinauswahl oder die Weine? Ist das Konzept, das durchdacht ist oder ist es möglichst natürlich ist? Oder ist es die Person, die dahinter steht und mit der Emotionalität das Ganze transportiert?
Wenn ich jetzt auf dem Weingut bin, meinst du?
Oder im Weinladen oder wie auch immer. Also wenn du Wein irgendwo in einer Einrichtung konsumierst oder dir vorgestellt wird, ist es der Wein, ist es das Surrounding oder ist es das
Menschen dabei? Also ich sag mal, in den meisten Fällen, wenn ich irgendwo bin, ist es natürlich so, dass es ja dann meist von dem Winzer oder von der Person, die das da alles macht, ja dann meist persönlich vorgestellt wird, weil es ist ja, ich kann ja meist nirgends mehr irgendwo hingehen, ohne dass man... Es ist ja meist schon immer irgendwie man ist ja nicht undercover unterwegs. Weißt du, was ich meine? Es ist ja meist schon irgendwie, dass man irgendwen kennt oder man ist es dann schon mit Vorankündigung oder wie auch immer. Und deshalb ist es natürlich so, dass es schon immer alles ein bisschen anders ist, als wenn ich jetzt als normaler Kunde oder so da reingehen würde. Deshalb bin ich natürlich da, ich will jetzt nicht sagen, ich werde dich anders behandelt, aber ja, genau. Also deshalb bin ich ja
immer... Doch, du wirst schon anders behandelt. Also dir werden Sachen anders erklärt, dir wird mehr Aufmerksamkeit geschenkt.
Genau.
Du bist nicht nur, weil du potenzieller Kunde bist, sondern weil du einfach auch ein anderes Fachverständnis hast und deswegen eine andere Ansprache vielleicht auch verstehen kannst. Genau. Ist das schon so, glaube ich, dass du ein anderes Treatment hast als jemand anderes, der einfach so da reinschneidet und sagt, mach mal zwei große fertig, Blau.
Schon shoppen, bitte.
Genau, ja.
Ja, also deshalb ist es ist halt immer, ich bin immer von allen Menschen, die irgendwas sich trauen, die etwas geschafft haben, die die eine Passion haben und die da mit ganz viel Leidenschaft und Herzblut hinter ihrer Idee stehen, bin ich beeindruckt und finde das einfach großartig und ihren Weg gehen. Und das fasziniert mich immer und das gibt mir persönlich auch immer immer wieder auch Kraft und ganz viel Motivation für das, was wir hier tun. Nicht, dass ich das sonst nicht habe, aber es ist immer wieder schön, wenn man auch woanders ist und dann andere Menschen sieht, die ja im Endeffekt das Gleiche tun wie wir, ne? Und auch vielleicht Ängste und Sorgen haben und auch abends nach Hause gehen und sagen, ach Gott, Mensch, ne, es ist ja, wir sitzen ja irgendwie alle immer im selben Boot. Wir haben Mitarbeiter, wir haben mit dem Staat zu tun, wir haben ein privates Leben und das ist halt etwas, was wir alle gemeinsam teilen. Und deshalb ist es dann irgendwie so schön, wenn man dann auch dann andere Menschen sieht, die dann ja genauso das dann auch mal zur Seite stecken und sagen, hey, aber das ist ja eigentlich das, was wir hier tun und wofür wir das tun. Und ich kann mir auch nichts anderes vorstellen, wenn man sich dann auch mal direkt austauscht und sagt, ja, das ist manchmal auch schwierig, aber ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Und dann.
Und du kannst es, glaube ich, nochmal ganz anders nicht nur wertschätzen, sondern auch anerkennen. Weil du ja deinen Laden von Grund auf an aufgebaut hast, auch weil du wahrscheinlich durch deinen Großvater, der aus einer richtigen Worst-Situation das nochmal ganz anders leben musste, auch wenn du ihn in dieser ersten Phase wahrscheinlich nicht kennengelernt hast oder sehr wahrscheinlich nicht kennengelernt hast, aber trotzdem eben auch aus den Geschichten heraus das nochmal anders definieren kannst und aus den Erzählungen deiner Mama. Ja. Daher hast du nochmal eine andere Anerkennung wahrscheinlich dafür, wenn jemand etwas ganz Großartiges irgendwo geschaffen hat oder das einfach mit Herz macht und einfach mit Liebe macht und dahinter steht. Aber gibt es da Sachen noch für dich, wo du sagst, das ist mein Ziel, das würde ich gerne noch oder da sehe ich mich in 10, 20, 30 Jahren, jetzt losgelöst davon, dass es gerade ein bisschen schwierig ist oder die letzten 5 Jahre schwierig war, aber hast du Träume, Ziele, Wünsche?
Ach, ich habe, also mein Ziel oder meine Träume, das ist eigentlich, Gesundheit ist eigentlich immer das, was ich sage, dass alle gesund und glücklich sind, das ist immer das A und O, aber ansonsten, dass das hier weiterläuft und dass wir das weitermachen können, wofür wir eigentlich jeden Tag aufstehen, das ist das und alles andere, das kommt und ergibt sich immer von selbst, so wie es eigentlich mein ganzes Leben war. Ich habe nie großartig in großen Schritten geplant. Also für mich war immer, ich hatte immer so kleine Ziele, aber ich habe immer, sage ich jetzt mal, von Tag zu Tag gelebt und habe dann gesagt, es ergibt sich immer alles. Das Schicksal löst es schon und so ist es jetzt eigentlich auch. Also es kommt schon, wie es kommt und ich glaube, das ist immer wichtig. Also man darf Träume und Ziele haben und sollte sie auch haben. Wir haben unseren Traum, den wir jetzt erfüllt haben und der sollte erhalten bleiben. Und das ist das, was wir eigentlich möchten. Und deshalb, unser Traum ist somit eigentlich erfüllt und er soll bleiben.
Danke, liebe Mona. Und ich muss sagen, du hast mich überrascht, dass du nicht nur deine Gedanken so geöffnet hast, dass du deine Lebendigkeit hast
um dich schlagen lassen, sondern dass du eben auch zum Nachdenken angeregt hast, dass du über die Situation der Gastronomie gesprochen hast, über eure Situation so offen gesprochen hast, aber eben nicht missmutig oder nicht völlig verzweifelt, sondern optimistisch nach vorne blicken, aber realistisch. Das fand ich großartig. Das hat Spaß gemacht, hat unglaublich Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und es war ein tolles Gespräch. Vielen lieben Dank, dass du unser Gast warst. Und vielen lieben Dank, dass du mit deiner Art nicht nur Instagram, sondern auch unser täglich Leben so wahnsinnig bereicherst. Es ist ein Riesenvergnügen, dich um uns zu haben. Und so komisch, wie das klingt, kann man einfach nur sagen, bitte weiter so. Bitte weiter so mit dieser Lebensfreude, mit dieser Lebendigkeit und einfach, ja, mit dir selbst. Vielen lieben Dank. Und ein ganz großes Dankeschön an die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt dafür, dass sie dieses Projekt unterstützen, dass sie die Branche unterstützen, dass sie an die Sommeliers glauben, an die Mittler im Restaurant, ja auch an die Entertainer im Restaurant, die, die den Abend der Gäste eigentlich unvergleichbar werden lassen. Und das mittels Wein, das mittels eben auch ihrer Erfahrung. Und dass wir mit diesem Format die besonderen Menschen wie Mona präsentieren dürfen. Und dank der Firma Schlumberger und der die jeweiligen Folgen begleitenden Weingütern dürfen wir sagen, nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Nach dem Podcast ist vor dem Podcast und nach Mona Schrader reisen wir nach Köln. Zu einem der renommiertesten, außergewöhnlichsten, interessantesten und spannendsten Gastronomen, die es eigentlich in Deutschland gibt. Ein Wahlfranzose, der sich ganz bewusst und mit ganzem Herzen für Deutschland entschieden hat und die Domstadt von links auf rechts gekrempelt hat. Ich freue mich sehr auf Vincent Mosionier.
Ein warmes Hallo an alle Zuhörer, lieber Silvio. Heute zu einer Folge mit meiner engen Freundin, meiner Genussbegleiterin, Sommelier, ausgezeichnete Gastgeberin Mona Schrader. Mein Name ist Burjo Liekenbrocker. Ich lebe und genieße im schönen Hannover. Im November 2015 habe ich Mona das erste Mal im Jante erfahren, erleben, ihr zuhören dürfen. Ihre besondere Energie, ihre Persönlichkeit, Ausstrahlung haben mich als Gast umgehend erfasst. Viele, viele weitere Besuche im wunderbaren Jante folgten, zudem dann auch gemeinsame Genussreisen zu den Sterneküchen dieser Welt, zahlreiche gesellige Abende am gemeinsamen Esstisch, sodass ich innigst Mona nach nun 10 Jahren meine Freundin und Vertraute nennen darf. Sie ist meine Seelenverwandte, aber auch diejenige, mit der ich in die Welt der Weine tiefer eintauchen konnte, mutig vom Labeltrinker zum Geschmackstrinker transformieren mich traute. Erleben, Wertschätzung des Weines und sein Weg ins Glas sind ebenso wichtig, als auch Geselligkeit und Achtsamkeit für die Momente, die das Wein teilen und schenken. Mona gelingt es, ihre Gäste in ihren fein abgestimmten Weinreisen kreativ, präzise, spritzig, wortgewandt abzuholen. Dabei ist sie manchmal frech und prätentiös. Sie schafft es, überraschende Aromen in Worten zu beschreiben, Welten zu erschaffen, mit bunten Bildern, Landschaften und Düfte im Glas einzufangen. Jeder, der neugierig ist, ist stets mehr als willkommen. Dies zeichnet sie ganz besonders aus. Ihre Weinsprache schöpft aus einem unendlich scheinenden Gedächtnis an Geschmackserinnerungen, die den Gerichten ihres Mannes Toni Hohlfeld im Jante oftmals das i-Tüpfelchen aufsetzen und so die Seelen auf Teller und im Glas vereinen. Dies ist für mich einzigartig in der Spitzengastronomie. Dies passiert immer wieder bei jedem Biss und Schluck im Jante. Viel Spaß bei diesem Monat.